Viele nicht so gute Entwicklungen auf dieser Erde kommen tatsächlich von der Gier, immer mehr haben zu wollen, immer mehr haben zu wollen, obwohl man eigentlich schon viel hat. Und das führt letztlich dann auch schon zu viel Leid auch auf der Welt. Und davon bist du als Christ befreit.
Ja, das ist spannend. Das sehe ich nicht ganz so, weil Luther, die Auslegung Luther, darauf basiert ja das Prinzip der Gewinnmaximierung.
Wenn der noch nicht mal fertig ist, du weißt noch nicht mal, was der am Ende des Satzes dir an Beleidigungen um die Ohren geschmissen hat, dann musst du ihm schon vergeben haben für das, was er noch sagen wird. Und ich habe am Anfang hab ich gedacht, nö, das mache ich jetzt nicht. Und ich selber habe mir jetzt angewöhnt, eigentlich dreistufig zu beten. Und zwar habe ich mir angewöhnt, ihn als erstes sozusagen eingangs, ihn für das zu loben und zu preisen, was er eigentlich ist. Nämlich ein herrlicher, ein allmächtiger, ein liebevoller, ein geduldiger Gott, der uns zugewandt ist, ja, der freundlich ist, dessen Langmut keine Grenzen kennt und so weiter. Du hebst gerade den Arm?
Ja, ich hätte eine Frage, eine Bitte.
Ja.
Möchtest
ja.
du einmal beten? Machen und danach erklärst mir, was du gemacht hast?
Ja, kann ich machen, ja. Ja? Ja, ja.
Gerne. Cool.
Dann mache ich das, ja. Also.
Herzlich willkommen zu Spiritualität auf C-Level. Der Podcast für spirituelle Chefinnen und Chefs und alle, die es werden wollen. Heute spreche ich mit Thomas Bader, Senior Vice President bei Bosch. Ich komme mit ihm, der bekennender Christ ist, natürlich an seinem christlichen Glauben vorbei, das, was Christentum für ihn bedeutet, auch als Chef und ganz, ganz praktisch, was ist eigentlich Vergebung, wie geht das, wie ist Reichtum und Demut vereinbar, aber auch, was ist eigentlich ein Gebet und wie funktioniert das? Und in der Folge wird es sehr emotional für mich, weil Thomas betet für mich und das ist wirklich eine spannende Erfahrung gewesen für mich. Und wir kommen an so vielen Themen vorbei. Wir sprengen total das übliche Dreiviertelstunden-Ziel des Podcasts. Aber vielleicht ist das auch gar kein gutes Ziel, sondern vielleicht darf ich einfach diesem Podcast den Raum geben, den ja, es vielleicht braucht. Bitte hört und guckt ihn euch bis zum Schluss an. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann total schön mit Thomas diskutieren über Prinzipien von Glauben, von Spiritualität, von Christentum, was Jesus eigentlich für eine Botschaft hatte und was das alles mit ihm oder mit der Welt als Top-Führungskraft zu tun hat. Deswegen freu dich drauf. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber auch mich echt tatsächlich sehr beseelt. Und wie Thomas zum Glauben gekommen ist, ist auch tatsächlich bemerkenswert. Deswegen bleib bis zum Schluss dran. Es lohnt sich. Ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Und du in deiner Rolle, Vice President, habe ich verstanden. Was
ja.
heißt das? Was heißt
Senior Vice President? Genau,
Senior, Verzeihung.
Genau zu sein. Ja, genau. wenn wir schon Titel, dann korrekt.
Ja, 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 ja.
Senior Vice President hätte man jetzt früher mit Bereichsleiter übersetzt, im alten Deutsch sozusagen. Und Senior Vice President heißt im Grunde genommen, ist ein Leiter von einer Geschäftseinheit. Entweder Business Unit oder einer Vertriebsregion oder wie in meinem Fall einer strategischen Einheit jetzt in der Zwischenzeit. Mhm. Und das sind meistens Leute, die direkt an den Bereichsvorstand berichten. Also eins unterm Vorstand praktisch, kann man sagen, ja.
Eins unterm Vorstand von den 20.000?
Ja, genau. Ja.
Wow. Ja, Respekt. Mhm. Das heißt, wie viele Menschen hast du dann unter dir?
Ich habe jetzt momentan eine überschaubare Anzahl von Menschen über mich. Ich habe ungefähr ein Team von, sagen wir mal, guten 20 Leuten, mit denen ich mein Geschäft betreibe. Das liegt aber daran, dass ich jetzt eher strategisch unterwegs bin seit ungefähr einem Jahr. Ich hatte vorher immer so, je nachdem, wie man es gerechnet hat, ob man dann die ganzen Arbeiter mit reingerechnet hat, die zum Teil ja anteilig waren, weil die nicht nur für meine Business Unit zuständig waren, sondern auch für andere. Aber das waren schon so eine vierstellige Anzahl von Mitarbeitern in der Regel, ja.
Wow.
Also in meinem letzten, vorletzten Bereich, ich habe mal eine Weile das Bosch Blaue Geschäft verantwortet und da hatte ich dann ungefähr so, ja, Größenordnung 1.800 Leute ohne Fabriken. Ja.
Mhm. Wow.
Genau, also mal mehr, mal weniger, und aber immer natürlich mit Menschen zu tun. Und ja, und insofern, man muss als Führungskraft auch in so einem großen Konzern vor allem eins mitbringen, Freude am Umgang mit Menschen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ja.
Ja, das ist spannend, weil das ist ja, geht ja über das klassische Management und irgendwie technisch versiert zu sein hinaus. Also es geht ja dann stark um das Thema Führung, ne? Und
ja, genau.
Wie bist du da hingekommen, dich für Menschen einerseits so zu interessieren, dass du sagst, cool, ich habe auch Lust, da steuernd einzuwirken? Was fasziniert dich da?
Ja, das kam bei mir eigentlich graduell, würde ich sagen. Ich bin ja schon relativ lange im Geschäft und am Anfang stand das Führen von Menschen für mich nicht im Vordergrund, sondern ich wollte immer relativ früh auch schon in meiner Karriere möglichst selbstständig arbeiten können. Also ich hatte immer so ein großes Interesse dran, nicht in so einem engen Korsett zu laufen, wo du dann relativ eng getaktet vom Vorgesetzten auch gesagt bekommst, was du tun musst, wo dann nachkontrolliert wird und so fort. Da hatte ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust, sondern ich wollte immer sehr, sehr viel Autonomie haben und das hat auch am Anfang schon gut funktioniert. Und dieses Streben nach Autonomie hat dann automatisch dazu geführt, dass ich so meine Karriereschritte dann gegangen bin, weil je mehr du natürlich in Richtung, ich sage jetzt mal, Autonomie strebst, desto größer ist normalerweise dein Verantwortungsbereich und das bringt dann automatisch mit sich, dass du auch mit Leuten zu tun hast, dass du die führst. Mhm. Und das habe ich am Anfang eher so als ja notwendigen Nebeneffekt empfunden, der meiner Aufgabenstellung. Und ich habe aber dann irgendwann festgestellt, dass die Führung von anderen Menschen ein großes Privileg eigentlich ist, weil du eine sehr, sehr große Wirkung entfaltest auf das Leben dieser Menschen. Ja, weil ich meine, wir wissen alle, wir verbringen viel Zeit in der Arbeit, zwischen 8, 9, 10 Stunden, teilweise mehr am Tag, 5 oder vielleicht sogar 6 Tage die Woche. Also einen großen Anteil unserer Lebenszeit verbringen wir in der Arbeit. Und ich meine, das denke ich, brauche ich dir nicht erzählen. Du weißt auch aus Studien, das Wirken eines Vorgesetzten ist enorm auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter und damit natürlich auch auf deren Leben. Und das ist mir irgendwann mal klar geworden. Und dann habe ich gesagt, na, ich kann das eigentlich zum Schlechten nutzen. Ich kann die Leute wirklich auch ausnutzen. Ich kann sie unter Druck setzen. Ich kann sie auspowern, wenn man so will. Oder aber ich kann dafür sorgen, dafür dazu beitragen, dass sie sich entfalten, dass sie sich entwickeln, dass sie dann auch über diese Potenziale, die sie sich für sich selber dann auch erschließen, dass sie immer wertvoller werden, auch für die Unternehmung. Und dieses Wachstum von Menschen mitzubekommen, an dem ich dann selber auch teilhaben durfte oder das ich selber auch dann befördern durfte, das fand ich zunehmend befriedigend, sodass ich heute eigentlich sagen würde, die Aufgabenstellung, die sollte natürlich schon auch intellektuell anspruchsvoll sein. Ja, also nur Mitarbeiterführung wäre mir jetzt nicht genug, sondern ich will auch schon eine interessante Aufgabe haben. Aber die Kombination mit der Mitarbeiterführung ist heute etwas, was für mich sehr, sehr befriedigend ist, muss ich echt sagen. Ja. Aber auch hohe Verantwortung, das ist klar. Du hast eine hohe Verantwortung, aber du hast auch viel Freude dabei.
Ja, spannend, danke. Du bist ja bekennender Christ.
Ja.
Was in einer Rolle, wo du so viel Macht hast. Und jetzt, wenn ich Jesus mit meinem Laienverständnis von Jesus und aus der Schule und so weiter, ne, da spielt Demut und irgendwie, ich sag mal, Enthaltsamkeit auch in materieller Form eine große Rolle. Wie passt das zusammen, Macht auszuüben und auch materiellen Wohlstand natürlich zu haben? Ich meine, du wirst nicht schlecht verdienen in deiner Rolle, auch in deiner Karriere. Wie passt das zum christlichen Glauben?
Das passt eigentlich gut zusammen, weil genau dieses, das hast du richtig gesagt, dieses Thema Demut ist etwas, was dem im christlichen Glauben schon immanent ist. Und Jesus selber hat ja zu seinen Jüngern, zu seinen Aposteln gesagt, wer der Größte unter euch sein will, der sei euer Diener. Und an anderer Stelle hat er von sich selber gesagt, ich bin nicht gekommen, um hier sozusagen den großen King zu spielen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und das hat er so weit getrieben, dass er letztlich sogar gedient hat, indem er ans Kreuz gegangen ist. Also mehr dienen geht nicht, aus meiner Sicht. Hat er auch gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Also er ist da ein ganz klares Vorbild. Und ich würde sagen, heutzutage, das geht schon zusammen, weil es gibt ja in der modernen Führungsphilosophie ein Konzept, das heißt heißt Servant Leadership. Das nennt sich im Prinzip dienendes Führen oder Führen durch Dienen. Und das ist genau das, was auch im Christentum im Grunde genommen einer der Kernaspekte ist. Und das geht gut zusammen. Und ich mache vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Ich hatte vor einigen Jahren, war ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber zuständig für eine relativ große Vertriebsregion. Und da gab es dann Tochtergesellschaften, die mir zugeordnet waren und die wurden dann wiederum von Geschäftsführern geführt und so weiter. Und das waren Leute, die so einen hohen Autonomiegrad hatten, Geschäftsführer irgendwo in einem Land, zuständig für Hunderte, teilweise Tausende von Mitarbeitern. Und wenn ich denen jetzt anders gekommen wäre, als in einer Form, ihnen zu helfen, ihren Job zu machen, dann wäre das sehr, sehr schnell schiefgegangen. Die hätten mich auflaufen lassen, hätten gesagt, naja, okay, der ist weit weg in der Zentrale, wir machen da, was wir wollen. Und ich hätte dann nur mit extrem harten Methoden, die vielleicht irgendwie einbremsen können. Und das war gar nicht die Intention, sondern meine Intention war, ein gemeinsames Werteverständnis zu schaffen, gemeinsam logischerweise die Ziele schon zu identifizieren, die die Firma erreichen muss. So eine Firma ist ja keine Charity-Organisation, sondern sie muss Geld verdienen am Ende des Tages. Also diese Ziele zu definieren und dann aber im Wesentlichen schon auch mit dieser Demut unterwegs zu sein und niemals zu sagen, hör mal zu, mach das und das, weil ich dein Chef bin, sondern ich helfe dir, deine Ziele zu erreichen und damit erreiche ich auch meine Ziele. Und insofern passt Demut und dienendes Führen aus der christlichen Perspektive heraus, passt aus meiner Sicht sehr, sehr gut in diese Führungsphilosophie hinein.
Das sehe ich auch. Und der zweite Punkt mit der Enthaltsamkeit. War das überhaupt was von Jesus oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf?
Du meinst jetzt, was Thema Geld anbelangt und
Materialismus und so.
Materialismus, und so. Ja. Ja, gut, also Jesus sagte ganz klar, ihr sollt euch nicht Schätze auf der Erde anhäufen, sondern Schätze im Himmel. Auf der Erde, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe sie euch klauen können. Das hat er sehr, sehr klar gesagt in der Bergpredigt. Und das kann im Prinzip hat das zwei Aspekte aus meiner Sicht. Der eine Aspekt ist, wenn du materiell mehr zur Verfügung hast als andere, wenn du sozusagen aus christlicher Perspektive mehr gesegnet bist, wenn man so will, dann hat das eine Verpflichtung. Ganz, ganz klar, indem du dein Geld dazu verwendest, dass auch andere Menschen dafür gesegnet sind. Das kann sein, dass du Menschen unterstützt, das kann sein, dass du Organisationen unterstützt und so weiter. Also du hast da schon, ich sage jetzt mal, steht in der Bibel nicht drin, du musst so und so viel geben. Ja? Sagen, es gibt da viele, die sagen, ja, du musst den Zehnten geben. Ja? Das ist aber, steht so im Neuen Testament jetzt nicht drin. Aber was schon drin steht, ist, dass du andere teilhaben lassen sollst. Und du sollst das Geld nicht zum Götzen machen. Und das Geld nicht zum Götzen machen heißt, du sollst nicht es an erste Stelle setzen in deinem Leben. Götze ist ja nichts anderes als etwas, was bei dir die Nummer-1-Position im Leben hat. Ja, das ist ja im Prinzip die Definition von Götze. Die Nummer-1-Position soll erstmal Jesus Christus haben und nicht das Geld. Und das bedeutet, wenn du als Christ Karriere machst und Geld als sozusagen zusätzlichen Segen siehst, aber nicht als die eigentliche intrinsische Motivation, dann bist du viel freier, weil du dann nicht sozusagen, du bist nicht so getrieben, ja, von dem Wunsch, es muss immer mehr sein, immer mehr, immer höher, immer weiter, immer wie auch immer, ja. Und kannst auf die Weise viel gelassener dein Leben beschreiten. Und ich habe zum Beispiel wirklich das Privileg auch gehabt, ich hatte immer ausreichend Geld. Wenn du mich jetzt fragst, wenn du das eine oder andere Thema vielleicht auch nochmal getrieben hättest, ja, härter Gehalt verhandeln und so weiter, hätte ich heute mehr Geld verdienen können? Ja, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen, ja. Ich könnte wahrscheinlich mehr Geld haben jetzt. Ist es für mich glücksentscheidend? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Und ich hab ausreichend, bin jetzt nicht steinreich geworden, aber ich kann mir ein angenehmes Leben leisten. Und das ist genau das, was ausreichend ist. Und ich sehe das natürlich schon teilweise bei Menschen, die viel haben, aber eigentlich noch mehr haben möchten. Und viel, also aus meiner Sicht, jetzt wäre ich ein bisschen philosophisch, aber viele nicht so gute Entwicklungen auf dieser Erde kommen tatsächlich von der Gier, immer mehr haben zu wollen, immer mehr haben zu wollen, obwohl man eigentlich schon viel hat. Und das führt letztlich dann auch schon zu viel Leid auch auf der Welt. Ja. Und davon bist du als Christ befreit.
Ja, das ist spannend. Das sehe ich nicht ganz so. Weil Luther, die Auslegung Luther, darauf basiert ja das Prinzip der Gewinnmaximierung. Also Luther hat, glaube ich, gesagt, zitiere mich gerne oder korrigiere mich gerne, du erkennst Gottes Segen anhand deines Erfolgs, mehr oder weniger. Und der Calvinismus ist ja daraus entstanden, was so ein bisschen die Rechtfertigung auch dafür ist, immer mehr verdienen zu können und zu müssen und so weiter. Das beruht im Kern auf Luther und dem Christentum.
Ja, ich muss ein bisschen korrigieren. Es ist eher ein calvinistisches oder ein Prinzip, welches aus dem Calvinismus abgeleitet wurde. So würde ich es mal sagen.
Genau.
Und zwar ist das geistige Prinzip dahinter ist tatsächlich, wenn, und das kommt übrigens eher aus dem Alten Testament, wo ganz klar auch bei den Israeliten die Meinung vorherrschte, wenn Gott dich segnet, dann wirst du in deinem Tun erfolgreich sein. Also sozusagen der Erfolg ist ein Zeichen, dass Gott mit dir ist, dass er dich segnet, dass er mit dir, dass er dich unterstützt und dass er dich fördert. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es bis zu einem bestimmten Punkt so ist. Ich halte aber diese Lesart, dass du sozusagen den materiellen Erfolg verknüpfst mit Gottes Segen, die halte ich für, ich sage es mal, hinterfragbar. Ja? Da kommen wir sehr stark ins Theologische rein. Ich würde mich selber nicht dem Calvinismus zuordnen von meiner theologischen Ausrichtung her. Wobei der Calvinismus viele sehr, sehr nachvollziehbare und viele gute Punkte hat. Aber gerade in dem Punkt würde ich sagen, bin ich nicht dabei. Und zwar auch deswegen bin ich da nicht dabei. Jetzt insbesondere bei dieser Wohlstandsauslegung, weil ich sehe, dass Menschen, die denen es teilweise gar nicht gut geht und die eher, ich sage jetzt mal, ein schwieriges Leben haben, trotzdem sehr, sehr gesegnet sein können. Ja, da gibt's Menschen, die auch teilweise sehr krank sind, ja, die, wo man sich fragt, warum müssen die krank sein? Ja, wenn Gott die liebt, dann müsste er sie doch eigentlich gesund machen. Nee, er macht sie aber nicht gesund. Und trotzdem sind diese Menschen glücklich, trotzdem sind sie auch ein Segen für die anderen. Und deswegen gerade diese Verknüpfung würde ich so jetzt nicht mitgehen wollen.
Danke. Spannend, was du jetzt gerade noch zum Schluss gesagt hast, das Thema Gott macht gesund. Es gibt im Christentum, was ich häufig beobachte, diese Gefahr, Verantwortung zu externalisieren an einen überstehenden Gott, an irgendwas Größeres, der uns ja gesund macht, der uns ja rettet, der uns, was weiß ich, nicht immer macht. Und gleichzeitig gibt es in vielen spirituellen Strömungen dieses Prinzip der radikalen Eigenverantwortung, weil wir den göttlichen Funken oder ich sag mal den Heiligen Geist ja in uns tragen. Also sind wir Teil der göttlichen Schöpfung und haben also auch diese Schöpferkraft in uns. Und somit ist die Verantwortung für Heilung und so weiter zu 100% eigentlich bei uns. Wie stehst du dazu?
Ja, ist ein interessanter Punkt. Ich würde sagen, das Christentum kennt natürlich beide Aspekte. Es kennt den Aspekt der Eigenverantwortung, ganz klar. Christentum ist jetzt nicht eine Glaubensrichtung, wo du sagst, ich werfe alle Eigenverantwortung über Bord und sozusagen der liebe Gott macht alles. So ist es nicht so. So ist es nicht. Wir wissen aber, dass Gott die letztendliche Instanz ist, die darüber entscheidet, wie unser Leben verläuft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Leben führe, welches mit christlichen Prinzipien in Übereinstimmung zu bringen ist, und wird automatisch ein Leben sein, was in gewisser Weise Exzesse vermeidet. Jemand, der Jesus nachfolgt, wird nie ein exzessiver Trinker sein, er wird sich immer vom Rauchen zurückhalten, das heißt, es gibt einen Abschnitt in der Bibel, da geht es darum, dass dein Körper der Tempel Gottes ist und so sollst du ihn auch behandeln. Das heißt, du musst deinen Körper schon wertschätzen und du musst ihn pflegen. Du sollst ihn nicht zum Götzen machen, wie das immer wieder bei dem Thema Götzen. Der Körper soll nicht das Nummer 1 Kriterium sein. Aber er ist dir von Gott geschenkt und du sollst ihn entsprechend behandeln. Und damit geht natürlich schon eine Eigenverantwortung, die du selber hast, mit einher. weil du mit deinem Körper jetzt natürlich nicht Schindluder treiben sollst. Und wenn du so lebst und dir Gott aber trotzdem eine Krankheit schickt oder zulässt, dass dich eine Krankheit befällt, so würde ich es vielleicht eher ausdrücken. Ich glaube nicht, dass Gott derjenige ist, der dir bewusst eine Krankheit schickt, aber er lässt Krankheiten zu, wenn er sieht, dass es für dich wichtig ist, um geistig zu wachsen. Und wenn es so ist, dann ist der Christ natürlich schon aufgefordert, anzuerkennen, dass Gott es ist, der die Heilung schenkt und ihm auch dann sozusagen ich würde jetzt nicht sagen die Verantwortung, aber ihm ganz klar die Bitte vorzutragen, sagt, Herr, wenn es dein Wille ist, das ist immer wichtig beim Beten, wenn es dein Wille ist, dann mach mich bitte gesund, damit ich wieder entsprechend meiner Arbeit nachgehen kann, damit ich mir für meine Familie da sein kann, damit ich auch dir dienen kann und so weiter und so fort. Und dann aber natürlich schon die Demo zu haben, zu akzeptieren, wenn es dann nicht macht. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren, habe ich einen Fall gehabt von einem christlichen Freund, der ist gestorben. Am Krebs. Und der hat es dann akzeptiert. Er hat gesagt, Gott hat offensichtlich nicht den Plan, dass er mich noch gesund macht auf dieser Welt. Ich würde gerne noch da bleiben, aber eigentlich ist es ja schöner, beim Herrn zu sein. Ja, weil er hat für uns eine Welt bereitet, die viel schöner ist als die hier ist. Insofern, die kennen wir halt bloß nicht, ja, weil es kein Zurück gibt von da. Aber er hat dann gesagt, wenn es Gottes Wille ist, dann gebe ich mich dem hin und dann werde ich aber auf die letzten, in der letzten Zeit meines Lebens, die mir noch hier bleibt, werde ich noch das tun, wozu er mich aufgerufen hat, nämlich anderen Leuten von Jesus Christus zu erzählen, von der Barmherzigkeit Gottes zu erzählen, obwohl er mich krank sein lässt, ja, obwohl er mich nicht gesund macht. Und dieser Mann, der hat tatsächlich auf dem Krankenbett in der Palliativstation im Krankenhaus, hat der noch vom Ruhm Gottes erzählt, von der Liebe Jesu Christi und hat auch noch Leute zu Jesus geführt. Ja. Also unglaublich eigentlich, ja. Wo man gesagt hätte, der hätte allen Grund verbittert zu sein. Der müsste normalerweise wirklich sogar mit Gott vielleicht sogar hadern, wie auch immer, ja. Hat er aber nicht gemacht. Er hat sich dem Thema hingegeben und gesagt, ja, ich habe erkannt, Gottes Wille ist es, er holt mich heim. Und jetzt werde ich mich dem unterordnen. Ja.
Da hast du jetzt so viele spannende Sachen gesagt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich alle Haken, die ich mir so aufgeschrieben habe, mental. Also ich fange mal bei dem Punkt Entwicklung an. Du meintest, Gott gibt dir Entwicklungsgelegenheiten. Ja. Warum macht er das und wozu? Also wohin führt diese Entwicklung? Warum?
Ja, das ist natürlich immer fallabhängig. Ich glaube, lässt sich so pauschal nicht so ganz eindeutig beantworten, aber ein Stück weit schon. Gott und Jesus sagt es auch im Neuen Testament und auch die Briefeschreiber, also Apostel Paulus schreibt da, er kann in dir umso besser wirken, je mehr du ihn wirken lässt. Er ist ein Gentleman. Er tritt nicht die Tür ein. Er geht durch keine Tür rein, die verschlossen ist. Wenn du also in deinem Herzen die Tür zu ihm verschlossen hast, dann wird er nicht in dein Herz eindringen. Er ist kein Eindringling, er ist kein Einbrecher sozusagen mit der Brechstange, sondern er wird anklopfen und wenn du seine Stimme hörst, so heißt es auch in der Offenbarung, wer ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer meine Stimme hört und mich einlässt, mit dem werde ich Gemeinschaft haben. So sinngemäß sagt er das. Ergo, sein Ziel ist, dass er dich in eine Position bringt, wo du sagst, ja, ich lasse dich in meinem Leben wirken, ich setze dir keinen Widerstand entgegen und das setzt volles Vertrauen voraus. Und manchmal ist es so, das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, manchmal ist es so, dass er dich in Situationen führt oder Situationen zulässt, wo du sagst, wie man so landläufig sagt, und man spricht es so aus, ohne eigentlich sich des geistigen Hintergrundes bewusst zu sein, jetzt hilft nur noch beten. Das sagt man so leicht. Oh, ganz, ganz schlimm. Es hilft nur noch beten. Und es ist aber tatsächlich so, er lässt Situationen zu, wo du sagst, jetzt hilft mir tatsächlich nur Gottes Hilfe, weil ich selber mich aus diesem Schlamm, wo ich jetzt mich reinmanövriert habe, ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. Und jetzt hilft mir Gott. Und das macht er. Und das habe ich in meinem Leben feststellen können. Das hat er mir jedes Mal, er ist von einer Treue, die man sich gar nicht ausmalen kann. Da hat er mich jedes Mal wieder mich rausgeführt. Und er lässt oft Dinge zu, um dir genau diese Lehre zu erteilen, nach dem Motto, lass mich machen, ich sorge für dich. Das ist nicht nur ein hohler Spruch in der Bibel, sondern ich sorge wirklich für dich. Vertrau mir und lass mich einfach in deinem Leben wirken und dann wird es gut werden. Und diese Botschaft, glaube ich, und diese Lehre ist so wesentlich, dass vieles von dem, was wir erleben, zum Ziel hat, dass wir genau das lernen.
Plädierst du also dafür, wie es viele in der, auch der spirituellen Welt tun, zu sagen, okay, dieses Experiment freier Wille haben wir jetzt lang genug gemacht, wir sehen die Ergebnisse, lass das mal bleiben, sondern lass uns wieder den göttlichen Willen durch uns wirken. Ist das ein Plädoyer?
Naja, das ist so kann ich es nicht unterschreiben, weil ich bin ein absoluter Befürworter des freien Willens. Und Gott hat uns den freien Willen auch gegeben. Und wenn er sagt, lass mich in deinem Leben wirken, dann setzt es voraus, dass ich ihm aufgrund einer freien Willensentscheidung das überlasse. Das kann man als Widerspruch sehen. Mir ist schon klar, dass es intellektuell so ein Stück weit ein Widerspruch sein kann, dass ich sage, naja, entweder mein Wille oder sein Wille. Wenn du aber deinen Willen aus freien Stücken, nicht weil du gezwungen bist und nicht weil es dir irgendjemand einredet oder mit der vorgehaltenen Pistole oder so, sondern wenn du aus freien Stücken sagst, ich möchte Gottes Willen erkennen und ich möchte, dass mein Wille möglichst in großer Übereinstimmung, wenn nicht sogar in vollkommener Übereinstimmung mit seinem Willen ist, dann behältst du trotzdem deinen freien Willen, hast aber sozusagen seinen Willen in einem Flow mit deinem Eins gemacht und dann kann er perfekt durch dich wirken, ohne dass du dich in deinem freien Willen eingeschränkt fühlst. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das hatte ich ja vorher gesagt, Gott ist ein Gentleman, er macht nichts gegen deinen Willen. Und da gibt es auch Menschen, die kenne ich auch persönlich, die ich sehr bedauere, die sagen, nö, also Gott bleibt aus meinem Willen, in meinem Leben draußen, ich bin mein eigener Herr, ich gehöre mir selber, ich, ja, so ein bisschen ein Stück weit sich selber natürlich als Götze sehen. Ja, und dann macht das nicht. Dann hält er sich dran. Aber halt mit den Konsequenzen dann, ja.
Was sind die Konsequenzen der einen und der anderen Richtung? Was beobachtest du da?
Die Konsequenzen.
Was hast du davon, den Gott durch dich wirken zu lassen? Vor allem jetzt auch im Business-Kontext, weil wir ja hier über
das Geschäftsleben sprechen. Ja, ich habe vielleicht generell gesprochen, dann komme ich aufs Geschäftsleben. Habe ich den Nutzen davon, dass ich einen unfassbaren, tiefen inneren Frieden dadurch habe? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin vollkommen in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das kann man jetzt schwer in Worte fassen, aber das gibt mir einen so großen inneren Frieden, es gibt so eine große innere Gelassenheit, die möchtest du nicht eintauschen gegen irgendwas anderes. Das heißt, es ist per se echt eine Freude, die man dann hat. Und das ist generell gesprochen. Und im Business-Kontext gesprochen, merkst du eines, weißt du, Gottes Wille ist ja nicht so, er sagt ja nicht, ich möchte in deinem Leben meinen Willen sehen, meinen göttlichen Willen sehen, weil ich sage es mal, Unterhaltung brauche, ja, weil es mir langweilig ist und weil ich irgendwie, keine Ahnung, weil ich so Remote Control, dann machst du mal dies, mal das und so weiter und so fort, ja, so wie eine Marionette, das wäre ja ohne freier Willen dann, sondern er will ja das Gute im Menschen, er will sozusagen mit uns Gemeinschaft haben und er will, dass wir ein Leben führen, was viel erfüllender ist und viel befriedigender ist, viel schöner ist, als das Leben, was wir glauben, zu erreichen ohne ihn, an ihm vorbei, wie auch immer. Und jetzt kommen wir zum Business-Kontext und wenn du sozusagen in Übereinstimmung mit seinem Willen lebst, dann wirst du erkennen, dass er durch dich anderen Menschen zum Segen wird. Und zwar auch im Business-Kontext. Das kann dann eben sein, dass sich Konflikte auflösen, wo du sagst, Mensch, die hätten sich ja, ich weiß gar nicht, wie diese Konflikte da hätten vom Tisch gehen sollen, ja, mit uralten Verkrustungen und so weiter und so fort. Viele, viele Dysfunktionalitäten in Organisationen kommen ja durch alte Konflikte, durch Unfähigkeit zu vergeben und so weiter und so fort. Und wenn du dann siehst, ich kann die Konflikte lösen, ich kann sie auflösen, und zwar nicht nur irgendwie über Gewalt und über kurzfristige Maßnahmen, sondern wirklich vom Grund her. Oder ich kann Menschen, die in schwieriger Lage sind, ja, und da gibt es natürlich viele, viele Beispiele auch oder viele Gelegenheiten im Business-Kontext, dass du Leute hast, die krank sind, die familiäre Probleme haben, die im Beruf nicht weiterkommen, die möglicherweise ihre Arbeitsstelle verlieren und so weiter. Und da kannst du sehr, sehr segensreich auf die wirken, und das ist unwahrscheinlich befriedigend. Also es ist eine ganz, also ganz, ganz viel, also man bekommt viel Freude, wenn man sieht, wie Gott durch einen wirken kann im Business-Kontext.
Und warum überhaupt der freie Wille? Also warum sagt er nicht, ey, wenn das mein Ziel ist, hier ein lichtvolleres Leben in die Welt zu bringen und ich bin allmächtig, warum macht das nicht einfach?
Das ist ganz einfach. Die Frage ist, das ist eine super Frage übrigens. Vielen Dank, David. Ich liebe diese Frage, weil an der Frage des freien Willens entscheidet sich so viel, weil Gott könnte sofort in diese Welt, das ganze Leid, das ganze Elend und so weiter und so fort, das könnte er heute in der gleichen Minute, wo wir hier sprechen, könnte er dem ein Ende machen und alle würden ganz normal und ganz friedlich leben und so weiter und so fort. Das würde aber voraussetzen, dass er in den freien Willen eingreift. Und das geht so weit, wo fängt denn die böse Tat an? Die fängt im Gehirn an, im Gedanken, dass einer sich sagt, keine Ahnung, ich habe jetzt echt Bock, heute mal das Ding zu drehen und so weiter und weiß ganz genau, das wird irgendjemand anders beeinträchtigen. Ja, was auch immer das dann sein mag. Ja. Und dann müsste er schon in den Gedanken eingreifen und den Gedanken gar nicht zulassen. Oder zumindest die Ausführung dann behindern, wie auch immer. Macht er aber nicht. Warum macht er das nicht? Warum lässt er den freien Willen zu, wenn er doch sieht, dass der freie Wille dazu benutzt wird, um allen möglichen Unfug auf der Welt zu betreiben? Ja? Morde, was auch immer passiert, das ganze Elend passiert nur deswegen, weil die Menschen ihren freien Willen zum Schlechten nutzen, eigentlich, wenn man so will. Ja? Also warum lässt er diesen freien Willen zu? Er lässt ihn deswegen zu, weil er uns geschaffen hat zur Gemeinschaft mit ihm. Und für ihn ist das höchste Ziel nicht, dass wir hier auf der Welt eine super Zeit haben und dann eine große Sause machen, sondern er denkt an die Ewigkeit. Er will die Ewigkeit mit uns verbringen und er möchte, dass wir ihn so lieben, wie wir gerne hätten, dass unsere Kinder uns lieben oder dass unser Ehepartner, unsere Ehepartnerin uns lieben. So möchte er geliebt werden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was setzt diese Liebe voraus, den freien Willen? Du kannst Liebe niemals erzwingen. In dem Moment, wo du sagst deinen Kindern, ich bin euer Papa und wenn ihr mich nicht liebt, dann gibt es keinen Wochenendausflug, dann gibt es kein Fernsehen abends und so weiter und so fort, dann wird nicht der Effekt sein, dass sie sagen, okay, dann lieben wir dich ab jetzt. Sondern die werden sich, es wird eher das Gegenteil auslösen. Das heißt, die Liebe zu ihm setzt den freien Willen voraus. Er kann nicht authentische Liebe von uns haben, wenn er uns nicht den freien Willen gibt. Und er weiß, dass das natürlich auch schiefgehen kann, dass die Leute sagen, jetzt habe ich einen freien Willen, aber deswegen liebe ich ihn trotzdem nicht. Und das siehst du ja auch. Brauchst ja bloß auf die Straße gehen. Dann siehst du genau den Effekt. Und es ist ihm aber trotzdem wert, dass er Menschen beruft, die dann sagen, ja, ich habe das verstanden, ich will ihm nachgehen und ich will ihn lieben. Und das war für mich, David, muss ich das sagen, am Anfang eine schwere Übung, weil ich war ja nicht immer Christ. Vielleicht kommst du zu dem Thema nochmal, aber ich war ja nicht immer Christ.
Natürlich.
Sondern ich bin ja erst relativ spät zum Christentum gekommen, war vorher eher so, ich würde mich jetzt mal so ein bisschen als Agnostiker bezeichnen oder so. Und als ich dann verstanden habe über den Schicksalsschlag, den ich dann hatte, dass es einen Gott gibt, und mir dann jemand gesagt hat, ja, du musst aber ihn lieben und du hast andere Dinge zum Götzen gemacht, aber du sollst ihn lieben. Da habe ich gesagt, nee, wieso soll ich ihn lieben? Der hat mir jetzt erstmal mein Leben kaputt gemacht, ja. Das fällt mir ja gar nicht an. Und wirklich. Also ich habe akzeptiert, okay, es gibt einen Gott, aber dass ich auf die Idee gekommen wäre, ihn dann deswegen zu lieben, nö, das wollte ich nicht. Das wollte ich schon gar nicht, ja. Und das kam bei mir tatsächlich später, weil ich dann ihnen auch gesagt habe, du, wenn, Herr, wenn es dich gibt und wenn du möchtest, dass ich dich liebe, dann gib mir dieses Gefühl in mein Herz. Dann zeig mir, wie das gehen kann. Ja, und das hat er gemacht. Das hat er dann gemacht.
Wow.
Step by step. Würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich es komplett ausführen würde, aber er hat diese Gelegenheit ergriffen und hat gesagt, ja, ich pflanze dir die Liebe zu mir in dein Herz rein und da wird sie wachsen. Und so war das auch, ja.
Das heißt, Glaube ist eine Erfahrung.
Glaube ist eine Erfahrung und ist aber auch eine Willensentscheidung. Glaube ist ein, ich kenne Menschen, bei denen ist der Glaube gewachsen, unter anderem beispielsweise durch Gebetserhörungen. Die haben immer wieder Gebetserhörungen gehabt, die haben Dinge gebetet und haben gesagt, oh, das passiert da tatsächlich was. Da verändern sich ja die Dinge. Mhm. Und dann konnten sie sehen, aha, da gibt es jemand, der irgendwo da ist und der mich hört, der zuhört und der meine Gebete umsetzt in tatsächliche sozusagen Ereignisse. Das war dann die Erfahrung. Mhm. Und dann letztlich kommt die Erfahrung dann schon, wenn du merkst, ja, auch ich merke ja, es gibt ihn, ich habe eine Beziehung zu ihm und so weiter. Ich habe unzählige viele Erfahrungen gemacht, aber am Anfang stand eine Willensentscheidung. Ihm tatsächlich zu sagen, okay, ich folge dir jetzt nach. Ich folge dir nach, du kriegst einen Schlüssel für mein Leben. Du kannst jetzt dich sozusagen im Management sprechen, würde man sagen, du kannst dich jetzt in den Driver Seat reinsetzen und kannst machen. Und das hat er dann gemacht, ja. Aber das war von mir eine freie, wirklich eine bewusste Willensentscheidung, weil eigentlich hat mein Gefühl gesagt, nee, ich habe keinen Bock. Ich habe keine Lust auf den, ja. Aber ich habe dann gesagt, aber eigentlich verflixt normal, ja, irgendwas muss dran sein und dann mache ich das erstmal so, ja. Das ist genauso wie man sagt, keine Ahnung, ich muss, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie einen Marathonlauf machen soll oder nicht, ja. Ich melde mich an zu irgendeinem Triathlon und da musst du ja auch irgendwann die Entscheidung treffen, mache ich es oder mache ich es nicht, ja. Und irgendwann sagst du, okay, an sich weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, aber jetzt mache ich es mal, ja. Und so war es bei mir. Ich war eine echte Willensentscheidung am Anfang.
Ja, spannend. Und dann ja auch die Neugierde und die Offenheit zu haben, die Zeichen, die Sprache zu deuten und nicht abzutun als Zufall. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Du hast zwei sehr spannende Begriffe benutzt, bevor wir natürlich zur Frage kommen, wie hat sich dein christlicher Glaube entwickelt und vor allem, wie lebst du ihn jetzt heute? Das fände ich nochmal extrem spannend. Ja. Was heißt das jetzt im Alltag? Ja? Du hast zwei Sachen gesagt, Gebet und Vergebung. Das ist ja was sehr typisch Christliches, aber auch grundsätzlich was sehr Spirituelles. Wie geht Beten richtig? Es gibt ja, warum die Frage? Es gibt zigtausende spirituelle Coaches, die dir sagen, wie Manifestieren funktioniert. Ja, also durch unsere schöpferische Kraft kann ich mir, indem ich mir ein Bild vorstelle und die Absicht setze, das soll jetzt passieren und dann mich in einen bestimmten Zustand bringe, dann ziehe ich das wie an, sozusagen. Das ist so die Abkürzung dessen. Wie funktioniert Beten? Und ist das Gleiche oder wie geht das?
Ja, das ist eine super interessante Frage. Ich würde sagen, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wie betest du sozusagen, wenn du noch gar nicht so dir im Klaren bist, wo stehe ich eigentlich, ja? Und gibt es jetzt Gott oder gibt es nicht und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, da gibt es jetzt nur eigentlich eine Regel, aus meiner Sicht, das mag jetzt zu einfach sein und wenn vielleicht dann hinterher dann den Podcast ein Theologe sieht, dann sagt der Mensch, was erzählt denn der, ja. Aber das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Wesentlich für mich am Anfang war, weil ich habe lang gebraucht. Ich bin spät zum Glauben gekommen. Ich habe dann, wie ich vorher schon gesagt habe, die Entscheidung getroffen, ich folge Jesus Christus nach. Das war eine Willensentscheidung. Und dann gingen Jahre ins Land, bis ich überhaupt in der Lage war oder bis ich überhaupt sagen konnte, ja, ich bin jetzt tatsächlich sozusagen von A bis Z ein Christ, ich habe Christentum verstanden, die Christen bezeichnen sich ja sehr oft als wiedergeboren, ja, das ist ein Begriff, den man immer wieder mal hört, der kommt aus dem Johannesevangelium heraus, also bis ich sozusagen sagen konnte, ich bin wiedergeboren, da gingen fast 10 Jahre ins Land, das ist relativ lang. Das ist eigentlich zu lang, aber ich bin halt ein bisschen schwer vom KP, da hat sich das dann so ergeben. Und deswegen habe ich es lang gebraucht. Aber am Anfang, und ich habe natürlich von vornherein gebetet, gleich am Anfang. Und ich habe, und der Grund, der wesentliche Aspekt, bei dieser Art von Beten am Anfang, bevor man wirklich sozusagen ein reifer Christ ist, ist, du musst dir vorstellen, du sprichst zu einer realen Person. Du sprichst also nicht so eine Art, ich sage jetzt mal, Mantra, was du ja im Wesentlichen zu dir selber auch sprichst, ja, um in dich hineinzusprechen, um auch zu manifestieren und solche Sachen, sondern du sprichst zu einer Person, die es hier und heute gibt und die interessanterweise der allmächtige Schöpfer ist und insofern auch Power hat, dich anzuhören und auch deine Wünsche zu erhören und denen zu sozusagen zu korrespondieren, wenn es denn Wünsche sind, die in seinem Plan drin sind. Das ist nicht, und deswegen sagt man auch immer, dein Wille geschehe. Wenn ich heute bitte, ich möchte ganz gerne einen Sechser im Lotto gewinnen und er weiß aber, diesen Sechser im Lotto, der wird dazu führen, dass ich das Geld für einen Haufen Unsinn ausgehe oder so, dann werde ich den Sechser im Lotto nicht gewinnen. Ja, das wird nicht gehen. Also Aspekt Nummer eins, um es nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, du hast es mit einer realen Person zu tun, mit der du sprichst. Und ich glaube, das Bewusstsein ist schon ausreichend, um gut zu beten. Und in der Zwischenzeit, über die ganzen Jahre, und mein Glaubensweg, der ist jetzt mittlerweile ja schon über 20 Jahre lang. Und ich selber habe mir jetzt angewöhnt, eigentlich dreistufig zu beten. Und zwar habe ich mir angewöhnt, ihn als erstes sozusagen eingangs, ihn für das zu loben und zu preisen, was er eigentlich ist. Nämlich ein herrlicher, ein allmächtiger, ein liebevoller, ein geduldiger Gott, der uns zugewandt ist, ja, der freundlich ist, dessen Langmut keine Grenzen kennt und so weiter. Du hebst gerade den Arm?
Ja, ich hätte eine Frage, eine Bitte.
Ja.
Möchtest
ja.
du einmal beten? Machen und danach erklärst du mir, was du gemacht hast?
Ja, kann ich machen, ja. Ja?
Ja, ja. Gerne.
Cool. Dann mache ich das, ja. Also. Ja, lieber himmlischer Vater, ich danke dir für diesen heutigen Tag und ich danke dir für die Gelegenheit, dass ich hier mit dem David diesen Podcast aufnehmen kann, Herr. Ich danke dir, dass du der Gegenstand bist und die Hauptperson in diesem Podcast. Ich danke dir dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist, Herr, dass du ein Gott bist, der sich den Menschen zuwendet, der an den Menschen interessiert ist, Herr, der uns berufen hat in die Kindschaft, Herr, der möchte, dass wir deine Kinder werden, Herr, und der so viel für uns gegeben hat, Herr, der Mensch geworden ist, der die, all die Nöte und die Sorgen und die Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben erfahren, der die auch erfahren hat, der obdachlos war, der Hunger hatte, der gefroren hat und der am Ende seines Lebens sich für uns hingegeben hat, Herr, um für uns den Preis zu bezahlen, den wir nie hätten bezahlen können, Herr. Und ich danke dir, dass du mich insbesondere schon so lange führst auf diesem Weg, Herr. Ich danke dir für all die Gesundheit, die du mir gibst. Ich danke dir für das Glück, das du mir schenkst. Ich danke dir für meine Arbeitsstelle. Ich danke dir für all die Dinge, die du in meinem Leben ja so wunderbar gefügt hast und fügst und fügen wirst. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns im Verlaufe dieses Gespräches auch, dass du diesen Podcast segnest, Herr, dass du auch den David segnest und sein Team, dass sie mit diesem Podcast die Herzen der Menschen erreichen und dass, ja, und dass viele Menschen auf dich aufmerksam werden, Herr, dass sie auf Jesus Christus aufmerksam werden, auf die Person Jesus Christus und dass sie beginnen, sich für ihn zu interessieren und ja und die Herzenstür für dich, Herr Jesus Christus, öffnen und damit zur Erfüllung gelangen, Herr, und genau den Frieden bekommen, den du mir auch geschenkt hast, Herr. Darum bitte ich dich und ja und danke dir, dass du uns jetzt zuhörst, dass du bei uns bist und dass du uns segnest und bewahrst. Amen.
Amen.
Ja, das war jetzt so ein erstmal durchatmen.
Wow.
Ja.
Dankeschön.
Ja, und wenn man es vielleicht nochmal im Podcast hat man dann die Möglichkeit, weil man es nochmal zurückspulen kann, dann wirst du feststellen, das sind drei Teile jetzt drin gewesen. Der eine Teil, wir loben ihn einfach für das, was er ist. Ja. für seine Barmherzigkeit, für seine Größe, ja, für seine Allmacht, für auch wirklich dafür, dass er seine Allmacht nicht zu unserem Nachteil benutzt, sondern nur zu unserem Nutzen, zu unserer Freude und so weiter. Und dann kommt der Dank. Ja, Dank, was er alles in unserem Leben wirkt und so weiter. Ich danke zum Beispiel immer morgens, ich stehe unter der Dusche und dann danke ich ihm, dass ich warmes Wasser habe. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen auf der Welt haben kein warmes Wasser. Und oder dass sie Strom haben, ja, dass sie ein Obdach haben, ja, dass ich in Frieden wohnen kann, ja, dass ich nicht in irgendeinem Kriegsgebiet wohne oder so. Ja. Alles Dinge, für die ich dankbar bin. Und wenn ich ihn gelobt habe und in ihm gedankt habe, dann bitte ich ihn. Und dann bitte ich, ich würde mal sagen, 90% meiner Bitten sind für andere Menschen. Ja, ich bitte ihn immer für andere Menschen. Und dann kommt auch die, das habe ich jetzt in dem Gebet nicht gesprochen, aber meine morgendliche Routine geht so, dass ich für meine Familie bete, ich bete für meine Frau, ich bete für meine Tochter, ich bete für meine Eltern, für meine Schwester, ich bete für meine Firma, auch für meine Vorgesetzten, bete ich dann auch in der Firma nochmal. Für meine Vorgesetzten bete ich relativ viel auch. Und dann immer wieder auch für Menschen, wo ich weiß, die sind in Schwierigkeiten. Aber ich hatte jetzt unlängst die Frau von einem Kollegen von mir, der auch in der Firma auch ein Christ ist, die hatte eine schwere Herzoperation. Ja, dann haben wir natürlich tagelang für diese Frau gebetet. Ja, ist alles gut gegangen, alles wunderbar gewesen. Jetzt danken wir dafür, dass er die Operation so geführt hat. Und dann zum Schluss komme ich tatsächlich zu mir. Das ist dann der Abschluss, an wo ich sage, du, ich habe jetzt heute die und die wichtige Thematik, ich habe oder die und die Sorgen. Kannst du mir da bitte helfen, ja? Und kannst du das so fügen? Und das macht er jedes Mal.
Wow.
Also das Gebet hat echt eine Macht.
Das hat mich gerade sehr berührt. Ja, ja. Das war sehr deutlich spürbar.
Ja, mich ganz ja schön danke, David. Ja.
Aufgemacht.
Ja, das freut mich sehr, ja.
Danke dir. Du hast noch einen anderen Aspekt genannt, das Thema Konflikte im Arbeitskontext, ja, was ja ein massiver Hemmnis ist, ja, und hast das Thema Vergebung angesprochen. Und ich habe mal mit einem mit einer mächtigen Person aus dem Wirtschaftsleben gesprochen, die meinte, ich habe so schreckliche Sachen gemacht, die kann ich mir nicht vergeben. Ich bin so froh, dass es da Gott gibt, dass er mir vergibt.
Mhm. Amen.
Wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so.
Ja?
Ja. Mhm. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben kann. Er kann alles vergeben. Er kann wirklich echt alles vergeben. Und mir fällt da immer ein, also völlig richtig, was der Mann gesagt hat, kann ich nur unterschreiben, als Jesus am Kreuz war, und im Prinzip noch ein paar Stunden hatte. Da waren ja diese zwei Verbrecher links und rechts neben ihm auch gekreuzigt. Und im Lukas-Evangelium steht eine ganz tolle Geschichte drin. Und diese Verbrecher haben ihm am Anfang, haben die ihn auch verspottet und haben gesagt, ah, wenn du der Christus bist, dann steig doch runter vom Kreuz und so weiter. Ja, und er hat es aber nicht gemacht, weil er wusste eben, er muss den Job vollenden. Ja, er muss das machen. Sonst wird er seine Mission auf der Welt nicht erfüllen. Und dann hat irgendwann der zweite, also einer von diesen beiden Verbrechern, und diese beiden Verbrecher, die waren ja nicht umsonst am Kreuz. Die Römer haben jetzt nicht wegen Taschendiebstahl die Leute gekreuzigt, sondern das waren Kapitalverbrecher. Ja, die hatten sehr, sehr wahrscheinlich Leute umgebracht, auch sonst wären die nicht am Kreuz gelandet. Und das sagte auch der eine. Der eine hat auch gesagt, wir sind zu Recht am Kreuz. Er hat gesagt, uns geschieht Recht, ja, aber er nicht. Er ist unschuldig. Und dann hat er gesagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und damit hat er ihn natürlich als den Allmächtigen anerkannt, weil er wusste, aha, wenn der sozusagen seine eigene Kreuzigung überlebt und dann in sein Reich geht, dann muss er Gott sein. Hat also das anerkannt. Und was sagt Jesus zu ihm? Der sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sagt er zu einem Verbrecher, der wegen einem Kapitalverbrechen am Kreuz war. Der hätte auch sagen können, naja, ich sorge dafür, dass du nochmal auf die Welt kommst und dann machst du es besser. Nein, er hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das zeigt, dass Gott alles vergeben kann. Ja. Und das ist meiner Ansicht nach, David, auch die ganz schöne Botschaft an diesem christlichen Glauben ist ja, dass es Dinge gibt, genau wie dieser Mann sagt, ja, die du nicht wieder gut machen kannst, weil du hast vielleicht irgendwelche Dinge gemacht, Menschen wehgetan und dann sind die Menschen, ja, die sind dann weggegangen, sind gestorben oder so. Ja, du kannst dich bei denen nie wieder revanchieren, du kannst das nie wieder gut machen mit denen. Und wohin mit der Schuld? Wo soll ich das hinbringen? Ja, zu Jesus Christus. Der hat dafür genau. bezahlt am Kreuz. Der hat genau dafür bezahlt, deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und das ist eine so große Erleichterung und eine so große ja, Befriedung eigentlich, ja, gibt ja so großen Frieden, das ist wirklich wunderbar, ja. Mhm.
Das ist sehr spannend, weil das sehe ich wirklich anders. Ich sehe, ja, Gott kann das mit Sicherheit alles vergeben, sonst wäre nicht allmächtig und das alles größer als wir und warum sollte es nicht können? So. Aber steckt da nicht eine gehörige Portion Hochmut drin, warum vergebe ich mir nicht selber? Ich kann es nicht wieder gut machen, ich kann es nicht ungeschehen machen. So, ja, fair enough. Ich kann nicht in der Zeit reisen, vermeintlich, ja. Aber muss erst Gott, also ich habe so ein hohes Bild von mir, ich gehe so gnadenlos mit mir um, ich kann mir das nicht verzeihen, weil ich bin ja so weit oben, nur noch Gott kann mich in meine Demut bringen. Ich finde das hochmütig, ehrlich.
Interessanter Gedanke.
Ich sag dir noch was.
Gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
Ich sag dir noch was. Ich glaube, dass das Feinstoffliche nicht einfach ein Vakuum ist, sondern dass das sehr lebendig ist. Ja? Also die Christen sagen ja auch, da gibt es Engel und irgendwelche Wesen, die eher feinstofflicher sind. So. Ich glaube auch, dass die Seele oder der Geist einer Person, sobald er wieder, ich sag mal, rein feinstofflich ist, der ist ja dann nicht irgendwo nirgends, sondern sobald ich an ihn denke, ist diese Person auch bei mir. Sagt ja auch Jesus, sobald zwei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich bei euch. So, das heißt, dieses Prinzip, wenn man das überträgt, bedeutet ja, ich kann im Geiste dieser Person dennoch vergeben oder um Vergebung bitten. Und das bringt mich wieder zum Thema Eigenverantwortung und dann kann ich diese Schuld tatsächlich transformieren. Und das erlebe ich, weil ich coache Menschen in diesem Bereich als die mächtigste Übung, um den Frieden zu finden, weil ich gebe dir total recht, wohin mit der Schuld? Die ist dann in mir, ja, und die zieht mich total runter. Das ist, wenn man sich Bewusstseinsstufen anguckt, eine der niedrigsten Frequenzen. Über die Kirche wollen wir heute vielleicht nicht sprechen, aber was hat die mit der Schuld so gemacht als Institution? Um Leute niedrig zu halten, ist das natürlich sehr praktisch, wenn man das weiß.
Sehe ich auch sehr kritisch, muss ich auch wirklich sagen, ja, genau.
Ja.
Sehe ich auch so. Ja. Deswegen sage ich auch immer ich spreche immer von Glauben und nicht von Religion. Weil Religion ist sofort dann verknüpft auch mit der Kirche und so weiter, mit der Institution. Das würde den Podcast sprengen. Aber rein vom Glauben her, wirklich, das wird uns zu weit führen und wird vielleicht auch dann gar nicht so sehr produktiv sein. Und da gibt es andere Leute, die kennen sich da besser aus, sage ich jetzt mal, ja. Aber ich verstehe schon deinen Gedankengang. Was kommt mir dazu
Was mich zur praktischen Frage bringt, wie geht Vergebung?
Ja.
Im Christentum. Gibt es dann eine Anleitung? Ja. Weil in anderen Philosophien, Theologien gibt es die.
Ja.
Kann ich dir auch sagen gleich. Aber ich will erst mal hören, wie geht Vergebung?
Die Vergebung gibt es, die geht im Grunde genommen, Jesus gibt einige Hinweise. Er wird oft ja auch gefragt, interessanterweise, von Leuten, wie soll ich ihn vergeben? Ja, da fragt ihn zum Beispiel...
Ja.
Mal sein Apostel Petrus, der immer auch ein bisschen sehr vorlaut war, ja, und immer schnell mit irgendwelchen Sprüchen bei der Hand war. Und der fragt ihn bei irgendeiner Gelegenheit, Herr, wie oft soll ich denn eigentlich meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Ist 7-mal ausreichend? Und wie kommt Petrus auf 7? Der kommt deswegen auf sieben, weil im jüdischen Talmud damals eine Regel, die haben sich mit der Fragestellung ja auch auseinandergesetzt und die haben gesagt, 7-mal kannst du ihm vergeben, aber beim 8-mal ist eigentlich Schluss. Ja, wenn einer 7-mal wegen derselben Thematik zu dir kommt und dir auf den Wecker fällt, also beim 8-mal, dann ist es vorbei. Und Jesus hätte das sagen können, guck doch mal im Talmud nach, da steht's ja. Sagt er aber nicht, sondern er sagt nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und jetzt kann man sagen, ist es dann 490-mal? Und damit meint er natürlich nicht 490-mal, sondern du sollst ihm immer wieder vergeben. Und das spricht er auch an anderer Stelle. Da sagt, wenn dein Bruder zu dir kommt und sich an dir versündigt, dann sollst du ihm vergeben. Und wenn er 7-mal am Tag zu dir kommt und sich versündigt und 7-mal um Vergebung bittet, dann sollst du ihm jedes Mal vergeben. Also er im Prinzip ist die christliche Vergebung ist schon mal nicht begrenzt, sondern die ist sozusagen unendlich. Und da heißt es auch nicht, wegen den Sachen kannst du ihm vergeben. Dann gibt es auch eine Kategorie, da sollst du ihm nicht vergeben, weil das kann man nicht vergeben und so weiter. Also zunächst soll man
die
alles
unverzeihlichen
vergeben.
Flüche.
Ja, genau. Nee, sondern im Prinzip soll man alles vergeben. Und dann soll man auch, und das ist ganz wesentlich, davon spricht er an anderer Stelle, er sagt, und zwar nach dem Vaterunser-Gebet. Das Vaterunser-Gebet ist ja, das wissen viele gar nicht, die beten es halt so, weil sie denken, es hat die katholische Kirche erfunden. In Wirklichkeit kommt es aber aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6. Da gibt es dieses Vaterunser-Gebet und nach dem Vaterunser, als er den Jüngern dieses Gebet beibringt, da sagt er, ihr sollt den Leuten so vergeben, wie euch euer Vater im Himmel auch vergeben hat. Das heißt, die Vergebung, die ich empfangen habe von Gott, die soll ich weitergeben. Ich soll jetzt praktisch nicht sagen, also meiner Nachbarin, die ist sowas von einer schwierigen Person, der vergebe ich nicht. Aber mir selber wird natürlich schon vergeben. Das funktioniert nicht. Sondern das muss sozusagen immer Vergebung einerseits Richtung Gott und auch Annahme der Vergebung, die er uns schenkt, aber auch weitergeben. Und damit hast du praktisch, wenn man so will, wenn man es mal buchhalterisch betrachtet, eine ausgeglichene Bilanz. Du hast praktisch das nicht einseitig, sonst wird es einseitig werden. Wenn ich nur sage, ah, super, dass mir vergeben wurde und bist aber selber unversöhnlich, das haut nicht hin. Bist du selber unversöhnlich, glaubst aber nicht, dass dir selber vergeben wird, das ist fast noch schlimmer, weil dann wirst du bitter werden, du wirst krank werden, du wirst dann, das siehst du wahrscheinlich auch im Coaching, dass du es mit Leuten zu tun hast, die sagen, nee, ich kann mir nicht vergeben, ja, ich trage das mit mir rum und ich krieg's nicht los und so weiter und so fort. Und diesen Menschen kann geholfen werden, indem er ihnen sagt, bring das alles vor Gott, glaube, dass Jesus Christus für dich bezahlt hat und dann wirst du deine Schuld loswerden.
Und wie geht also das ganz ist praktisch jetzt? Also jetzt sagen wir mal, er hat jetzt einen Konflikt und dann jetzt setze ich mich hin und sage dann, bitte Gott, vergib der Person und vergib auch mir oder wie läuft das?
Ja, im Prinzip läuft so.
Was? Das ist ein bisschen zu alt. Ja, okay.
Also Frage beantwortet. Frage Antwort, genau, nächste Mal. Nein, es ist, Scherz beiseite, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so. Ich mache dir ein Beispiel. Ich hatte mal vor vielen Jahren, hatte ich einen Vorgesetzten. Das war an sich ein guter Vorgesetzter. Der war nicht verkehrt. Der hat viele, viele gute Dinge gemacht. War ein guter Manager auch. Der hatte aber einen, wenn man so will, einen Webfehler. Muss man wirklich so sagen, der war ein totaler Choleriker. Und der hat wenn der seine cholerischen Anfälle hatte, dann hat der Leute erniedrigt im größten Umfang. Und zwar wirklich vor versammelter Mannschaft. Und so auch mich. Der hat mich immer wieder, ja, da hat mir gesagt, das verstehen Sie nicht und das, da fehlt es Ihnen einfach hier oben und da haben Sie gar nicht den geistigen Horizont, um das beurteilen. Also solche sehr, sehr persönlichen Dinge hat er dann losgelassen. Total verletzend. Auch wirklich, wo man gesagt hat, Mensch, das verletzt mich in meinem tiefsten Inneren. Ja, ich versuche hier für die Firma was Gutes zu machen und der beleidigt mich so. Ja, es war ganz, ganz schlimm. Und ich hatte damals, und da war ich schon Christ, und ich hatte damit echt irgendwo, ein Problem, damit umzugehen, muss ich da ganz offen sagen. Und dann habe ich das irgendwann mit einem anderen christlichen Freund von mir besprochen. Er hat gesagt, du sag mal, wie soll ich denn eigentlich damit umgehen? Der macht mich verrückt. Ja, ich kann in diesen Situationen, weiß ich gar nicht, was ich eigentlich machen soll. Und dann hat er gesagt, dieser Freund von mir, der hat dann gesagt, in dem Moment, wo der anfängt auszurasten, musst du ihm vergeben. In dem kleinen Moment, nicht einen Tag nachher, sondern wenn der noch nicht mal fertig ist, du weißt noch nicht mal, was der am Ende des Satzes dir an Beleidigungen um die Ohren geschmissen hat, dann musst du ihm schon vergeben haben für das, was er noch sagen wird. Und ich habe am Anfang hab ich gedacht, nö, das mache ich jetzt nicht. Weil ich meine, du musst ja verrückt sein, ja. Und sondern ich argumentiere dann dagegen und so weiter und so fort. Dann habe ich auch mal am Anfang auch gemacht. Es hat alles nur schlimmer gemacht, ja. Aber ich habe dann gesagt, nein, das stimmt doch gar nicht und da haben sie Unrecht und das, sie tun mir Unrecht und so weiter. Dann wurde das immer schlimmer, hat zu gar nichts geführt. Und Und ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt probiere ich das tatsächlich mal mit dieser, und es war ein älterer Mann auch gewesen schon, sehr weise, würde ich jetzt mal sagen, und der hatte sich schon Gedanken gemacht, warum er mir das sagt. Und dann habe ich dessen Methode angewendet und habe gesagt, okay, beim nächsten Anfall vergebe ich dem sofort. Und du wirst es nicht glauben, David, aber das hat einen riesen Unterschied gemacht. Das hat, und zwar bei ihm, aber vor allem bei mir, weil ich bin nicht bitter geworden. Ich wusste, okay, der ist so. Ich habe ihm vergeben, ich konnte normal mit dem weitermachen. Meistens habe ich dann geschwiegen und habe nichts erwidert. Es hat ihn am Anfang irritiert. Irgendwann hat er aber dann gemerkt, okay, wenn ich ausraste, dann schweigt der. Und dann hat er sich, war es dann oft so, dass er mich am nächsten Tag dann zu sich geholt hat und hat dann irgendwie sich nicht formal entschuldigt, aber man wusste, dass er eigentlich die Beziehung wieder irgendwo herstellen will. Und dann hat er gesagt, bin ich gestern ein bisschen deutlich geworden, ja, musste ich dann mal ein bisschen hier auch natürlich Orientierung geben und so. Und ich habe dann gesagt, das ist okay. Passt. Und wir hatten ein gutes Verhältnis. Ich muss ehrlich sagen, das Verhältnis war hinterher viel besser als vorher.
Ja, spannend, das ist ja so interessant. Und jetzt mal in dem Moment, wenn da die Welle kommt, wie hast du es geschafft, deine Impulse zu kontrollieren und dann in der Ruhe zu bleiben? Weil jeder, also natürlicherweise kommt ja dein Ärger und sagt, also meine Würde soll jetzt verteidigt werden, ich baue jetzt genau meinen Schutzwall auf und schieße zurück und hast ja gelernt, okay, das bringt nichts.
Ja.
Wie hast du das geschafft? Also was machst du dann ganz konkret in der Situation? Jetzt kommt der Erste, fängt an, also Herr Bader, Sie sind ja völlig dumm.
Ja.
Was passiert dann?
Du bittest in dem Moment deinen Herrn sozusagen um Führung. Ich bitte in dem Moment, ich sage, Gott, gib mir jetzt genau jetzt Stoßgebet im Prinzip, ja. Gib mir genau jetzt die Gelassenheit. Okay. Lass mich nicht bitter werden, gib mir Weisheit in der Antwort und jedes Mal funktioniert es. Wow. Jedes Mal funktioniert es. Und wenn ich jedes Mal funktioniert es, wenn ich das Stoßgebet mache, aber ich muss auch sagen, weißt du, ich bin ja jetzt nicht, und das soll auch, wer immer den Podcast hinterher dann hört, ich bin ja nicht perfekt. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie ein überirdisches Wesen, das von A bis Z nur perfekt ist, sondern ich mache logischerweise meine Fehler. Ich mache Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ich mache auch zum Teil im Umgang mit Menschen tue ich Dinge, wo ich hinterher sage, Mensch, du müsstest das viel besser wissen. Gerade ich müsste es besser wissen. Ja, ich habe einen hohen Maßstab an mich selber. Und warum hast du dich jetzt da wieder hinreißen lassen oder so? Ja? Und immer dann, wenn es schief geht, ist, wenn ich glaube, ich muss jetzt da selber irgendwo den Stich machen und gebe es nicht nach oben ab. Wenn ich es nach oben abgebe, wird es immer gut. Wenn ich es nicht nach oben abgebe, dann ist es oft so, dass ich sage, nee, das ist jetzt nicht super gelaufen. Ja.
Ist es wie so eine Art, glaubst du an einen Schutzengel?
Ja. Glaube ich schon, ja. Es gibt einen Schutzengel, ja. Ja. Mhm. Wobei ich vielleicht die Anschlussfrage, ich wende mich nie an meinen Schutzengel. Ich glaube, dass es ihn gibt, aber ich bin eigentlich ein bisschen schoflig gegenüber meinem Schutzengel, weil ich spreche ihn nie an und ich danke eigentlich auch selten für ihn, sollte ich vielleicht tatsächlich mal machen auch, weil ich viel Bewahrung auch erlebt habe. Aber das Konzept vom Schutzengel, das wird jetzt in der Bibel nicht so super bemüht, würde ich mal sagen. Es wird jetzt nicht so super breit ausgebreitet, aber es ist schon vorhanden, ja.
Und wenn es sowas gibt wie lichtvolle Wesen in der göttlichen Schöpfung, gibt es auch sowas wie Schattenwesen, also Dämonen, Exorzismus und sowas, kennt man ja aus der Kirche vielleicht.
Ja, ja.
Das gibt es auch. Warum hat Gott das mit erschaffen und kann man also diese Macht Gottes auch missbrauchen, wäre meine Frage.
Das sind jetzt natürlich sehr komplexe, also es sind zwei Fragen in einem Satz, nämlich gibt es sozusagen die dunklen Mächte und warum gibt es sie? Ja, die gibt es aus demselben Grund, warum es böse Menschen gibt, weil die sich bewusst von Gottes Willen abgewendet haben und bewusst das Gegenteil von dem machen, wovon sie wissen, dass es eigentlich richtig wäre. Und die gibt es sozusagen in menschlicher Gestalt, aber so wie es sozusagen das Gute in den Licht oder in den feinstofflichen Wesen gibt, ja, wenn man so will, Gibt es das natürlich auch das Böse in den feinstofflichen Wesen? Damit bist du dann, das umschreibt man normalerweise mit Dämonen. Und die Bibel spricht auch davon. Ja, Jesus hat viele Dämonen ausgetrieben von den Leuten und sie verscheucht sozusagen aufgrund seiner Allmacht. Und insofern, die gibt's. Und die zweite Frage war, kann man Gottes Macht missbrauchen? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst sie nicht missbrauchen, weil wenn du sie missbrauchst, dann bist du automatisch nicht auf seiner Seite, sondern dann bedienst du dich von sozusagen den Kräften von Mächten, die eher auf der Gegenseite sind. Aber ich weiß, was du meinst. Und es gibt auch bedauerlicherweise, muss man schon zur Kenntnis leider nehmen, es gibt im unter dem Deckmantel des Glaubens gibt es immer wieder auch leider Phänomene, wo man sagt, geistlicher Missbrauch, ja, ist ein zum Beispiel ein Thema. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht den sexuellen Missbrauch, der in Kirchen stattfindet, leider. Ja. Nicht nur in Kirchen, der findet auch in Sportvereinen und anderswo statt, aber er findet leider auch in Kirchen statt. Mhm. Sehr, sehr, sehr bedauerlich, muss man sagen. Kann man aber nicht wegdiskutieren, ist so. Und zwar von Leuten, die sich als Christen bezeichnen, ja. Aber um diese Art von Missbrauch, die ja sehr eindeutig, glaube ich, auch als böse identifizierbar ist, geht es mir jetzt gar nicht, sondern mir geht es eher so um geistlichen Missbrauch. Und dieser geistliche Missbrauch, der kann schon auch passieren. Und da gibt's ich sage jetzt mal, eine Strömung im Christentum, wo es sehr stark um Gesetzlichkeit geht. Ja, Gesetzlichkeit ist etwas, was eigentlich der reife Christ nicht an sich heranlassen sollte. Aber das ist dann, wenn du zum Beispiel sagst, du darfst das nicht machen, du darfst jenes nicht machen, du darfst dich mit den Leuten nicht treffen, du sollst mit keinen Sündern umgehen, du sollst darfst die Musik nicht hören und so weiter und so fort. Und das kann dann schon irgendwann zu so einer Art geistigen Missbrauch sich ausarten, wo man sagt, da hat man eigentlich die Botschaft Gottes für etwas verwendet, was die Menschen am Ende des Tages unglücklich macht. Und das soll man natürlich nicht tun, ja. Also gerade dieses Gesetzliche ist ein Thema, das muss man sehr, sehr aufmerksam beobachten und soll man nicht aufkommen lassen, aus meiner Sicht.
Und glaubst du, apropos Gesetz, dass es sowas wie ein Ursache-Wirkungsgesetz gibt, was viele spirituellen Richtungen als Karma bezeichnen? Also, dass wenn ich mich für die dunkle Seite, sag ich mal jetzt salopp gesagt, entscheide, dass ich dann auch Dunkles ernten werde, also das Gegenteil von Liebe, also dass ich völlig angstgetrieben bin, wutgetrieben, selbstzerstörerisch bin und so weiter. Ich, ja. Also ist das was im Christentum auch gelehrt wird? So?
Ja, also das Gesetz von Ursache und Wirkung wird gelehrt. Das heißt, im Galaterbrief heißt, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Auch im Alten Testament heißt es auch. Und das ist ja genau das Gesetz von Ursache und Wirkung. Du sähst böse und erntest böse, du sähst gut und erntest gut. Oder an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und so weiter. Da gibt's viele Hinweise, dass es so ist. Das Thema Karma kennt das Christentum nicht, weil das Christentum nicht von der Wiedergeburt ausgeht. Das Karma ist ja im Wesentlichen auch, dass du nicht nur sozusagen in deinem eigenen Leben dann die böse Frucht erntest. Das tust du auch im Christentum. Oder das ist dort auch sozusagen abgebildet als Konzept. Aber sozusagen dieses Thema Reinkarnation ist im Christentum fremd. Da wird davon ausgegangen, du bist einmal hier, hast einmal die Gelegenheit zur Entscheidung für oder gegen Gott und das bestimmt dann den Rest. Aber du kommst nicht ein zweites Mal auf die Erde. Und das Karma ist spannend. Natürlich etwas, sozusagen diese Wirkung, diese böse Wirkung, die wird neutralisiert durch die Vergebung Gottes, wenn du sie in Anspruch nimmst. Ja. Du hast in deiner Jugend fürchterliche Dinge betrieben und eigentlich ein Karma angesammelt, sage ich jetzt mal, in fernöstlichen Wording. Und eigentlich hast du die Taten nie neutralisiert bei dir. Du kannst sie aber neutralisieren, indem du Gott um Vergebung bittest.
Und das fände ich den reformierungsbedürftigsten Gedanken des Christentums, weil das lädt ja total dazu ein, ja, ich mache hier mein Leben lang, was ich will, ja, und am Ende muss ich ja nur, wenn ich dann sterbe, zu Gott sagen, ja, sorry, war halt irgendwie ein Lapsus, ja, schiefgegangen. Und da bin ich tatsächlich, ich ganz persönlich, ein größerer Fan, deswegen würde ich mich auch eher als, ich sag mal, spirituell als Christ bezeichnen. Ich habe ganz, ganz viele christliche Gedanken oder mhm. Ideen, die ich total feiere, Nächstenliebe, Vergebung und auch beten und so weiter. Mhm. Und auch die Idee von Jesus, fantastisch. Nur bei dem Punkt, da kann ich nicht mitgehen, weil erstens ist er so untröstlich. Also mhm. und zweitens, er ist wieder das Thema mit der Eigenverantwortung. Wenn ich das nicht, wenn ich das nicht ganzheitlich in meiner Welt betrachte, und zwar, dass meine Seelenspur wieder zurückgeht, um dann, wir hatten über Entwicklung gesprochen, was ich in meiner Welt als das Ziel sehe, sich zurückzuentwickeln zu dem höchsten göttlichen Potenzial. Und dafür reicht halt eine Inkarnation in der Regel nicht, sondern da brauche ich schon ein paar mehr, ja. Und wenn ich das nicht so sehe, dann sehe ich auch nicht, dass wenn ich das jetzt hier in dieser Inkarnation nicht lebe, dann hat das Auswirkungen in der nächsten Inkarnation. Und dann, also das, selbst wenn ich es in dieser nicht erfahre, dann wird es bei der nächsten echt schwierig. Ja, das finde ich einen viel korrigierenderen Ansatz, wenn du so möchtest, und gleichzeitig auch einen tröstenden Ansatz, dass dieses all das Unrecht, was die Menschen ja augenscheinlich nicht erfahren, obwohl sie sich so daneben benehmen, da denke ich mir, boah, das ist ja überhaupt nicht fair irgendwie. Und wenn ich aber dieses Ganzheitliche in meiner Welt denke, dann denke ich mir, ja, wartet's halt ab. Ja, kommt schon noch.
Ja,
das finde ich tröstender, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ein, wobei, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es so tröstend ist, wenn du weißt, ich habe zum Beispiel, du kommst dann ans Ende deines Lebens, ja, und stirbst in hohem Alter mit 80, 90 oder so. Und du hast vielen Menschen Unrecht getan. Du hast deinen Kindern Unrecht getan, du hast deinen Ehepartner Unrecht getan, deinen Eltern, deinem Arbeitgeber und so weiter und so fort. Und kommst an dein Lebensende und sagst, eigentlich war mein Leben nicht okay. Ich hab falsch gehandelt. Und dann würdest du nach dem Prinzip des auch von Karma, des Rades der Wiedergeburt, du wüsstest, ich sterbe jetzt in 6 Wochen. Und dann komme ich irgendwann wieder auf die Welt und ich werde ein ganz hartes Leben haben, weil ich muss eigentlich alles abtragen, was ich jetzt hier alles aufgehäuft habe an Schuld. Das wäre für mich kein tröstlicher Gedanke. Das Christentum sagt was anderes. Das Christentum sagt, wenn du ans Ende deines Lebens kommst und du hast Gott dein ganzes Leben lang abgelehnt und du tust von ganzem Herzen Buße, und du sagst, Mensch, irgendeiner kommt vielleicht bei dir vorbei und erzählt dir, dass Jesus Christus für dich am Kreuz alles bezahlt hat. Und du sagst, ich bereue zutiefst, was ich gemacht habe. Wieder wie dieser Typ am Kreuz. Ich bereue das total. Ich kann es nicht wieder gut machen. Ich kann mich nur der Gnade Gottes anheimstellen, der für mich den Preis bezahlt hat. Und ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Dann wirst du in einem tiefen Frieden von dieser Welt weggehen, weil du weißt, du wirst im Himmel wieder aufwachen, obwohl du ein böser Mensch warst. Und das ist ganz schwierig, und da gebe ich dir völlig recht, David. Das ist erstmal echt schwer verdaubar, auch wie bei dem Schächer am Kreuz. Ich meine, der hat einen Typen umgebracht, der dann
ist
am Kreuz.
Findest du gar nicht.
Den findest du nicht?
Nee, weil dann merkt das ja, ich sag mal rechtzeitig, und tut ja seinen Teil der Vergebungsarbeit und das Bitten um Vergebung und so weiter. Nur die es nicht machen, die werden die Hölle erfahren. Und zwar deswegen, weil, oder ich hab in meinem Intro ja gesagt, das Buch, was mich so abgeholt hat, war Gespräche mit Gott, weil das halt moderner geschrieben ist und irgendwie eingänglicher als dieses, wie ich finde, schwer zu lesende Bibeldeutsch. Ja, es ist ja schwierig zu lesen für mich. Und er sagt halt...
Gibt aber auch schöne Übersetzungen im modernen Deutsch. Ich schick dir gerne mal eine moderne Bibelübersetzung.
Ah, cool. Gerne. Und da steht halt geschrieben, naja, dadurch, dass wir das göttliche Licht in uns haben, erzeugen wir uns unsere Realität, so wie wir sie wahrnehmen. Das heißt, wenn ich ein Bild davon habe, dass nach dem Tod es nicht weitergeht oder die Hölle kommt oder sonst irgendwas, dann werde ich auch subjektiv diese Erfahrung machen, weil... Wenn ich nicht mehr an das Materielle gebunden bin, gibt es keine Latenz mehr zwischen Absicht und Empfindung. Ja? Also das, was wir als Manifestieren und Beten tun, da ist ja eine gewisse Zeit dazwischen, bis das eintritt in der Regel. Ja? Und sobald ich aber in diesem Geistigen bin und purer Geist bin, gibt es da keine Latenz mehr, sondern erfahre ich total die Hölle. Ja, wenn ich daran glaube oder wenn ich nicht an Gott glaube, ja, weil ich kein anderes Konstrukt davon habe oder kein lichtvolles. Ja. Es erklärt, warum Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, total unterschiedlich da wieder rauskommen, wenn sie wieder zurückkommen. Für manche ist es der Himmel gewesen und die schönste Erfahrung des Lebens. Für andere ist es die Hölle und Kälte und ganz, ganz schrecklich. Und das ist für mich zumindest ein Beleg dafür, dass dieses Prinzip tatsächlich wirksam ist. Und jetzt, das schließt sich gar nicht aus mit dem, was du sagst, dieses tröstliche, wenn ich rechtzeitig, sage ich mal, in dieser Inkarnation noch das sehe und um Vergebung bitte, dass mir das auch zuteil wird. Ja, weil ich glaube auch, dass das sehr schnell gehen kann, je ernster ich das meine und je authentischer ich das mit vollem Herzen an Gott richte.
Ja, aber was nicht funktioniert ist, das, was du vorher angedeutet hast in deinem Beispiel, dass jemand bewusst das ganze Leben lang sündigt und weiß jetzt schon, dass er irgendwann mal Gott um Vergebung bitten will. Und, und nach dem Motto, dann sage ich halt, dann bete ich halt ein Gebet und dann ist alles super. Das wird nicht funktionieren.
Ja.
Weil
warum nicht?
Weil Gott sich nicht, der lässt nicht mit sich scherzen. Dazu ist die Thematik zu ernst. Und da gibt es wirklich viele Beispiele von Menschen, die genau das vorhatten und das ist ihnen nicht gelungen. Die sind dann plötzlich durch einen Unfall ums Leben gekommen oder irgendwas und die hatten keine Zeit zur Reue und zur Buße. Und Gott hat es trotzdem zugelassen, dass sie so schnell ums Leben kommen. Warum? Weil er wusste, die Buße, die die irgendwann mal vorhaben zu tun, die ist nicht echt. Sondern die ist praktisch berechnet.
Das ist eigentlich eine Lüge.
Das ist eine Lüge. Genau, ist eine Lüge.
Ja.
Und der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der ja im Dritten Reich da sehr, sehr stark Position bezogen hat fürs Christentum und er auch letztlich mit seinem Leben dafür bezahlt hat, der hat mal ein Buch geschrieben und da geht es von der billigen, um die billige und um die teure Gnade. Weil das uns Gott vergibt, ist ja nur ein Gnadenakt. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir es verdient hätten. Wir haben ja nichts gemacht dafür, sondern er hat es gemacht. Ergo, ja, ist wirklich so. Ist eine Gnade, ja. Ist wirklich Gnade. Und die billige Gnade ist, ich weiß ganz genau, ich gehe heute Abend mit meiner Freundin zum Abendessen und danach passiert was und ich bin aber eigentlich verheiratet. Das ist ein Ehebruch. Geht nicht. Und ich weiß das, ich mache es trotzdem, aber morgen früh sage ich, Herr, du weißt, wie schwach ich bin, kannst du mir bitte trotzdem vergeben. Das ist die billige Gnade. Die haut nicht hin. Das wird nicht funktionieren. Die teure Gnade ist, dass ich natürlich auch als Christ versucht bin von allen möglichen Versuchungen, aber ich werde diesen Versuchungen, so weit wie es mir überhaupt nur möglich ist, widerstehen versuchen, weil ich weiß, wie viel es Gott gekostet hat, mich zu erlösen. Ich meine, du musst dir einfach vorstellen, er ist ein Mensch geworden und hat sich von seinen eigenen bescheuerten Geschöpfen ans Kreuz schlagen lassen, um diesen Preis zu bezahlen. Und wenn ich mir das überlege, und das ist mir tatsächlich wirklich teuer geworden, weil ich mir irgendwann, habe ich mir das überlegt und gesagt, Mann, wenn man sich das überlegt, wie grausam auch dieser Kreuzestod war. Und wenn
Jesus
ich jetzt
meinst
hier,
jetzt, nicht Gott, sondern Jesus
ja.
Jetzt.
Ja, gut, aber Jesus ist ja sozusagen Gott, Mensch geworden in dieser Person Jesus. Und wenn ich mir überlege, was es ihn gekostet hat und ich sündige so locker die Flocker vor mich hin und sage dann nachher, kannst du es mir bitte wieder vergeben und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass eigentlich ich selber es bin, der ihn ans Kreuz geschlagen hat und nicht die bösen Römer und nicht die bösen Juden damals, weil es mein Zutun war, meine bescheuerte, sündhafte Art und so weiter, dann wird mir, dann das ist dann die teure Gnade. Ja? Und die macht mich deswegen auch nicht zum perfekten Menschen. Ich sündige auch immer wieder. Ich sage Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ich habe Gedanken, die nicht in Ordnung sind. Was auch immer. Ja. Aber es kommt mir viel härter an, als jemand, der sagt, ja, ich gehöre damit ins Spielcasino und hinterher gehe ich noch in die Table Dance Bar. Aber passt ja schon. Ja, Jesus ist für mich gestorben. Das haut nicht hin. Das funktioniert nicht. Ja.
Danke, danke.
Aber tolle Fragen, David, wirklich.
Ja, freue mich auch sehr über deine tollen Antworten. Wollen wir zu der Frage kommen, die du ganz am Anfang schon mal angedeutet hattest, die ich schon kenne, aber die ich so schön dramatisch, schwer und alles irgendwie zugleich finde, wie du zum Glauben gekommen bist. Möchtest du sie vielleicht nicht in der Komplettversion, weil sonst dauert es sehr, sehr lang, aber natürlich in der Würde, wie sie es verdient. ja. Deine Geschichte erzählen, wie du zum Christentum gefunden hast.
Ja, mache ich. Ich muss nur ganz kurz ein technisches Thema. Ich brauche ein Ladekabel. Dauert aber eine Sekunde, dann bin ich gleich wieder hier.
Ja. Okay.
So, weil diese App zieht nämlich mehr Strom, als ich dachte. So.
Ja.
Wunderbar, jetzt passt's. Jetzt können wir weitermachen. Ja, das ist, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Die Geschichte kannst du ungefähr so verstehen. Ich bin jemand gewesen, der im Prinzip so im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, aber christlich halt in dem Sinn, wir wussten, es gibt einen Gott, der ist, der existiert, der hat auch, der sorgt auch für uns und so weiter. Aber das war jetzt nicht ein christliches Elternhaus in dem Sinn. Wir sind nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Wir hatten jetzt nicht irgendwie große Gemeinschaft. Wir haben jetzt auch nicht gemeinsam in der Bibel gelesen oder irgendwie. Es war eher so ein bisschen, vielleicht ein Stück weit auch oberflächlich, sage ich jetzt mal, ja, wobei mein Vater immer schon sehr, sehr gläubig war, aber die Familie hat das nicht so praktiziert. Und dann bin ich aufgewachsen und es hat sich bei mir immer mehr verloren. Ich bin dann immer weiter weggekommen eigentlich vom Glauben, bin nie komplett abgefallen. Ich wusste immer, ja, irgendwann, irgendjemand gibt's, aber habe mir keine großen Gedanken gemacht. Und warum habe ich mir keine großen Gedanken gemacht? Weil mein ganzes Leben total super lief. Ich habe studiert und habe dann schnell einen guten Job bekommen, habe dann eine Jugendfreundin von mir geheiratet, sehr, sehr glücklich gewesen mit ihr und so weiter. Und das Ganze ging dann bis eigentlich fast bis sozusagen über die 35er Jahre hinaus hatte dann aber, und ich habe immer wieder auch Signale bekommen von Gott. Pass auf, das kann sich schnell ändern. Das Leben ist vergänglich. Das kann auch schnell zu Ende sein. Ich hatte immer wieder zum Beispiel Todesfälle im Umfeld, Freunde, die verunglückt sind mit dem Auto, die an einer Krankheit gestorben sind, teilweise auch Selbstmorde, leider, ganz bedauerlich. Und also ich hatte immer schon so Warnhinweise und die haben aber bei mir nie dazu geführt, dass ich mir mal grundsätzlich über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht hätte. Das habe ich nie gemacht, sondern für mich war immer so schon Vergnügen und so weiter im Vordergrund gestanden. Und dann ist meine Frau schwanger geworden und ist in der Schwangerschaft gestorben. Und die Art und Weise, wie sie gestorben ist an dem Tag, und das würde, denke ich, jetzt hier unseren Rahmen sprengen, das kann man aber auch tatsächlich im Internet nachgucken. Wenn man meinen Namen eingibt, dann gibt es diese Bekehrungsgeschichte, die kann man dann im Detail sich nochmal ansehen. Und die ganzen Umstände dieses Todes, wie sie gestorben ist, die haben für mich darauf hingewiesen, dass das kein Zufall war, sondern dass es da irgend so eine Art, ich sage jetzt mal, Drehbuchschreiber gibt. Und das hat mir mein Vater damals auch gesagt. Der hat dann seinen Glauben auf einmal wieder sozusagen entmottet und hat dann gesagt, du, so wie das alles hergegangen ist an diesem Tag, wo sie gestorben ist, ja, dass sie auch in meinen Armen gestorben ist, was gar nicht zwangsläufig war, ja, aufgrund des Hergangs der Dinge und so weiter, dass das so gelaufen ist, das war zumindest die Zulassung Gottes, wenn es nicht sogar möglicherweise sogar sein Plan war. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder in die Rebellion gehen und kannst sagen, okay, ich hasse dich, ja, wenn es dich gibt, dann hasse ich dich, oder aber es gibt dich nicht, weil wenn es dich gäbe, dann kannst du sowas nicht zulassen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann hat er gesagt, dann wirst du wahrscheinlich bitter werden. Dann wirst du in deinem Leben sehr, sehr wahrscheinlich nicht wieder ein glücklicher Mensch werden. Und die zweite Variante ist, du akzeptierst seinen Willen und fragst ihn, was er für einen besseren Plan hat. Weil das war ja offensichtlich nicht sein Plan. Relativ harte Worte, muss man sagen. Ja, wenn man es so, da war die Beerdigung noch nicht so lange her, dass er das gesagt hat. Muss man aber wissen, mein Vater ist ein sehr warmherziger Typ. sehr, sehr nett, sehr empathisch und so weiter, dass der das gesagt hat, das war meiner Ansicht nach tatsächlich Eingabe von oben, weil das war exakt, was ich hören musste. Das war genau der Satz, den ich hören musste, nämlich du stehst an einem Entscheidungsweg, und vorher hatte ich ja ganz eingangs unseres Gesprächs, hatte ich ja gesagt, das war bei mir eine Willensentscheidung. Und so war das dann auch, weil ich habe dann drüber nachgedacht, was mein Vater gesagt hat, habe gesagt, Menschenskinder, ja, ist das denn wirklich so, ja? Und ich war natürlich noch voller Zweifel. Und ich hatte auch, Alex hat sich ja vorher auch gesagt, ich hatte keinen Bock. Er hat gesagt, ich habe überhaupt keine Lust, mich so einem Gott zu nähern, der mir hier alles kurz und klein haut, der mir meine Frau wegnimmt, meinen ungeborenen Sohn wegnimmt und so weiter. Ich war da echt auch wütend, war wirklich wütend. Und weil ich gedacht habe, wir haben nichts gemacht, was in irgendeiner Weise so einen grausamen Schlag gerechtfertigt hätte. Wir haben nicht sündhaft gelebt, wir haben gesund gelebt, wir haben keinem was zu Leide getan, wir waren friedlich, wir haben Freundeskreise gehabt und waren nett zu den Leuten und wir haben nichts getan, ja. Und trotzdem passiert's. Und da war ich so sauer. Und mein Vater hat gesagt, ja, aber es geht kein Weg drum herum, du musst deinen Willen akzeptieren. Und dann bin ich eines Abends, das weiß ich tatsächlich noch, wie das war, da habe ich dann ein wütendes Gebet. Ist auch gut, dass wir vorher schon über das Gebet gesprochen haben, ja, wo du gesagt hast, wie betet man eigentlich richtig? Und wo ich gesagt habe, zunächst brauchst du mein Gegenüber. Das ist der Einstieg praktisch. Und dieses Gegenüber hatte ich. Und dann bin ich in meinem Zimmer und dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, so wie es mein Vater behauptet, dann hast du jetzt mein ganzes Leben kurz und klein geschlagen. Ja, du hast einen riesen Scherbenhaufen angerichtet. Mein ganzes Leben ist ein Trümmerfeld. Verstehe ich überhaupt nicht. Was habe ich in dir eigentlich getan? Ja, so ein bisschen wie Hiob in der Bibel. Ja? Was habe ich in dir eigentlich getan? Das möchte ich echt ehrlich mal wissen. Und dann habe ich so praktisch virtuell, wenn man so will, habe ich gesagt, das ist jetzt der ganze Porzellanhaufen, der in Trümmern liegt. Und den schiebe ich dir rüber über den Tisch. Das kannst du jetzt was damit machen. Du kannst es wieder zusammenkleben, aber wahrscheinlich anders, als es vorher war. Und oben, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Willensentscheidung. Obendrauf, wie gesagt, da ist der Schlüssel zu meinem Leben. Mit dem kannst du jetzt was anfangen. Jetzt kannst du bestimmen. Aber dann mach's auch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein aggressives Gebet gewesen, muss man schon sagen. Wo man sagt, ja, also theologisch vielleicht kann man da ein paar Fragezeichen dahinter machen. Aber Gott hat es trotzdem erhört. Er hat es trotzdem erhört. Und er hat mir dann tatsächlich von dem Augenblick an, wo er den Schlüssel zu meinem Herzen hatte, hat er dann Schritt für Schritt mich geführt. Es hat dann lange gedauert. Ja. Der ganze Prozess, der ging ja bei mir über 10 Jahre, weil ein großes Thema, was ich natürlich schon hatte, du hast auch vorher gesagt, die Bibel und so weiter, liegt dir nicht so? Kann ich verstehen. Lag mir auch nicht. Fand ich ein vollkommen langweiliges Buch. Ein total langweiliges, also Bibel lesen. Ja. Genau, wie komme ich auf die Idee, die Bibel zu lesen? Ja, aber niemals. Ja, so ein langweiliges Buch, da 1. Mose, oh nee, Gott, ganz furchtbar. Und habe das vermieden. Und dann über viele, viele Jahre bin ich dann irgendwann, hat Gott es tatsächlich so geführt, dass ich die Bibel mit anderen Augen gesehen habe. Ich war dann nochmal in der persönlichen Krise, war aber mittel in der Zwischenzeit schon so weit, dass ich dann auch in der evangelischen Kirche tätig war, in der Landeskirche, habe da so ein paar Dienste gemacht, habe auch Kinderarbeit gemacht, Kindergottesdienste und so weiter, weil mir das Spaß gemacht hat, aber nicht wegen Bibellesen. Und die haben zu mir gesagt, naja, wenn du einen Kindergottesdienst vorbereitest, dann sollst du eigentlich schon vorher in der Bibel gelesen haben, zumindest diesen Abschnitt. Das habe ich dann gemacht, widerwillig. Weil mir die Arbeit mit den Kindern mehr Spaß gemacht hat als das Bibellesen. Und dann habe ich halt gesagt, oh ja, wieder Kindergottesdienst vorbereiten. Naja, der langweiligste Teil war immer die Vorbereitung mit dem Bibellesen. Und dann war ich irgendwann nochmal in so einer Krise und dann habe ich nochmal gesagt, jetzt will ich nochmal wissen, ob mir das Buch tatsächlich irgendwas sagt in meiner Krise jetzt. Und dann habe ich nochmal in der die Bibel rausgeholt und ich hatte damals eine Ausgabe Lutherbibel in der Variante von 1912. Ein Deutsch zum Davonlaufen, also wirklich, wo du sagst, hallo, so spricht ja kein Mensch mehr. Und das war aber die einzige Bibel, die ich hatte. Ich hatte sonst keine, die hatte ich mal irgendwann vor x Jahren mal gekauft, für 5 Mark damals noch, es war noch zu D-Mark-Zeiten. Und die stand bei mir irgendwo im Regal drin und die hatte ich dann halt immer verwendet für den Kindergottesdienst, aber mehr hatte ich jetzt auch nicht. Ich kam nie auf die Idee, mir eine richtige Bibel zu kaufen. Und dann ziehe ich die raus und lese die durch und dann habe ich auf einmal verstanden, worum es geht. Da war ich irgendwann, glaube ich, im Matthäus-Evangelium und dann habe ich vor allem die Person Jesus Christus habe ich dann erfahren. Da habe ich gesagt, boah, wenn der so war, dann ist es ja eine ganz andere Geschichte. Und das fuhr mir dann tatsächlich in die Glieder. Und dann habe ich aber nochmal Jahre verbracht, locker 5 Jahre, würde ich mal sagen, intensivem Studiums, weil ich wissen wollte, ist das jetzt nicht nur so ein komisches Gefühl, was ich habe? Weißt du, Gefühle können auch trügen. Ich habe das Gefühl, das Buch, das rettet mich jetzt so ungefähr. Oder ist da wirklich was dran? Und dann habe ich alle mögliche kritische Literatur zur Bibel gelesen. Ist die Bibel ein Märchenbuch? Ist sie verfälscht? Ist sie was weiß ich? Widerspricht sie archäologischen Erkenntnissen? Und so weiter und so fort. Und nach Jahren des intensiven Studiums kam ich dann für mich zu dem Schluss, die ist tatsächlich Gottes Wort. Und der kannst du vertrauen und du kannst dein Leben darauf basieren. Und so bin ich jetzt hier, da wo ich bin. Das ist
danke
die Story.
Fürs Teilen. Mhm. Und wie bewertest du jetzt, was hatte Gott mit diesem Schicksalsschlag mit dir vor? Warum ist das passiert? Wozu? Welchen Zweck?
Ja, ist auch eine gute Frage. Die Frage habe ich ihm nämlich gestellt. In diesem Scherbenhaufen-Gebet, da habe ich ihm dann gesagt, ich möchte mal wissen, warum hat das eigentlich sein müssen? Wieso hast du mir so ein Ei gelegt? Ja? Und die Woche drauf hatte ich die Antwort.
Oh.
Das war ganz interessant. Da war ich dann bei meiner Schwester und meine Schwester hatte eine Bekannte zu Gast. Eine ältere Dame. Und diese Frau kannte meine Schwester nur oberflächlich. Das waren keine guten, also waren nicht irgendwie Freundinnen, sondern die kannte die irgendwie weitläufig. Und die wusste noch nicht mal, dass meine Schwester einen Bruder hat. Also sie hatte keine Ahnung, das ist wichtig zu wissen, die hatte keine Hintergrundinformationen zu gar nichts. Ja. Und dann war ich bei meiner Schwester und da war die auch da, grüß Gott und so und hin und her. Und dann kam das Gespräch, weil die halt natürlich gemerkt hat, dass ich in Trauer war, das war schon erkennbar. Und dann hat sie gesagt, Mensch, was ist denn passiert und so. Und dann habe ich ihr das erzählt. Dann habe ich dieser Frau das erzählt, was da mit meiner Frau passiert war, habe ich den Hergang auch erzählt. Und dann schaut sie mich so an und sagt, Gott hätte dich anders nicht bekommen. Und er hatte ja vorher genügend Zeichen geschickt, die du alle ignoriert hast. Boah. Und das fuhr mir total ins Herz. Und ich muss sagen, und die Frau kannte mich nicht. Die wusste gerade mal, wie ich heiße. Die hatte mich in dem Moment kennengelernt und sagt mir das auf den Kopf zu. Und das ging mir so ins Herz. Ich habe gesagt, genau so ist es. Und dann fiel mir ein, ja klar, meine Freunde, die sich schon in der vierten Klasse Grundschule das Leben genommen hat, das musst du mir vorstellen, in der vierten Klasse, da ist ein Zehnjähriger gewesen. Der hat sich das umgebracht, werde ich nie vergessen. Tillmann hieß der. Wo ich dann schockiert war damals, ja. Oder und mein Cousin hat Selbstmord begangen. Eine gute Freundin von mir ist mit einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein anderer ist an Krebs gestorben, ganz, ganz schnell, Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter. All diese Dinge habe ich alle ignoriert. Die sind mir da rein und da raus und ich habe wieder genauso weitergemacht. Und die Frau sagt mir das. Und da wusste ich, okay, ich weiß, dass Gott meine Gebete tatsächlich erhört. Ja. Und da hatte ich ja, und du musst dir vorstellen, das war ja 2 Wochen vielleicht, nachdem das Ganze passiert war. Da hatte ich noch überhaupt, wenn du mich jetzt da interviewt hättest, dann hätte ich gesagt, ich kann dir nichts sagen. Ich kann gar nichts sagen. Ja, ich weiß noch nicht mal, bin ich Christ, bin ich kein Christ. Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Aber das wusste ich schon. Derjenige, den es da gibt und der mir diesen Schlag verpasst hatte oder zumindest den Schlag zugelassen hat, sage ich jetzt mal, den gibt's und der wirkt in meinem Leben. Das wusste ich. Und der Rest, und dann hat er mich geführt über viele, viele Jahre.
Ja. Das heißt, wie so eine Art, du bist für was Größeres berufen und dafür hat es das gebraucht. Braucht es das, wenn er jetzt zum Abschluss des Gesprächs jemanden, der jetzt auf Suche ist, weil er merkt, ich finde jetzt diesen materiellen, dieser Geschichte des immer höher, weiter, schneller und so, da merke ich, das macht mich eigentlich nicht glücklich und eher krank und so weiter. Jetzt gerade zur Zeit mit den Burnout-Zahlen und so weiter geht es, glaube ich, vielen so. Was wäre dein Rat? Weil muss es immer so weit kommen, ist ja meine Frage. So, geht es nicht auch glimpflicher und kriegt man das nicht auch ohne so krasse Beispiele hin?
Ja.
Was wäre dein Rat?
Mein Rat ist, genau, und mein ist gut, dass du es auch nochmal sagst, David. Ich sage immer, wenn ihr jemanden habt im Bekanntenkreis, der so einen Schicksalsschlag hat, dem die Frau gestorben ist, das Kind, der Mann, irgendwas, dann macht nicht so viel Theologie, sondern helft den Leuten erstmal. Seid da, hört denen zu, kocht denen eine Suppe, geht zum Einkaufen, irgendwas Praktisches, ja. Aber nicht Theologie machen. Und überlasst den Rest
nicht der Moment,
Gott.
Ne?
Genau, betet für die, betet ganz intensiv für die natürlich und betet vor allem, dass Gott diese Situation zu was Guten macht. Und ich denke, das war wahrscheinlich bei mir so. Ich schätze mal, dass wahrscheinlich mein Vater oder auch andere, die haben für mich gebetet und haben gesagt, ja, lass es zum Guten für ihn wirken. Und dann ist es auch so gekommen. Und deswegen würde ich sagen, nein, es muss nicht immer so krass kommen. Weil ich sage jetzt mal so, nicht jeder ist so schwer vom Begriff wie ich. Ich war, glaube ich, echt ein hartnäckiger Fall. Und die Frau hatte recht. Die Frau hatte echt recht. Er hätte mich anders nicht bekommen. Ich hätte genauso weitergemacht wie vorher. Ich war ein totaler Hedonist. Und ich hätte gedacht, nö, sehe ich ja gar nicht ein. Ja, ich mache genau das, was ich will und nicht, was irgendjemand anders will. Hätte ich nicht gemacht. Und ich glaube, dass, oder ich hoffe auch, dass es in den meisten Fällen nicht so sein muss. Aber ich sehe natürlich schon auch, dass so wie die Zeiten, und du hast auch gesagt, viele Burnout-Fälle und so weiter, die Zeiten sind schwierig, die Wirtschaft ist schwierig, die politische Situation ist ein Desaster, viele, viele Dinge, die uns Sorgen machen. Und ich kann jeden nur einladen, denk drüber nach, ob dieses ganze materielle Thema hier auf dieser Welt, ob das für dich die ultimative Befriedigung ist oder ob nicht tatsächlich es Dinge gibt, die jenseits dessen liegen, die spiritueller Natur sind und die dir Erfüllung bieten. Und das Angebot, das ich natürlich als Christ mache, das läuft immer auf die Person Jesus Christus heraus. Immer. Ich werde den Leuten immer raten, versuch's mit Jesus Christus. Ich weiß, es gibt ihn. Ich weiß, er hat mir geholfen. Ich weiß, er lebt. Ich weiß, er hat einen guten Plan für dich. Und das Einzige, was ich denen immer rate, ist, versuch's doch mal einfach mit einem einfachen Gebet. Sag du, ich habe so einen komischen Typen kennengelernt, der mir von dir erzählt. Gibt's dich wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Zweifel. Ich glaube, möglicherweise gibt es dich nicht. Kann ich mir kaum vorstellen. Wenn es aber dich gibt, dann wirke bitte in meinem Leben. Du musst ihn einladen. Wenn du ihn nicht einladest, dann passiert nichts. Aber wenn du ihn einlädst, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo du vorher gesagt hast, diese falsche Buße, weißt du? Das muss dann schon, du musst dann schon als Mensch auch dir bewusst sein, wenn ich ihn einlade, dann lade ich ihn aus ehrlichem Herzen ein, aus lauterem Herzen. Ja, es ist wie wenn du eine Einladung zu einem Freund aussprichst, wo du sagst, kannst du heute Abend zu mir zum Abendessen kommen, ich koche dir was. Und wenn du aber im Hintergedanken hast, Mensch, hoffentlich sagt er ab, weil er was anderes vorhat, weil eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich möchte halt nett zu ihm sein. Das funktioniert so nicht. Aber wenn du sagst, ich möchte wirklich, dass er kommt, ich möchte, dass er zum Abendessen kommt, ich möchte ihm diese Pizza heute Abend backen, möchte Gemeinschaft mit ihm haben, dann wird er kommen. Und das ist das, was ich den Leuten sagen kann. Nicht mehr. Ganz einfach. Lad ihn ein, er wird den Rest machen.
Vielen Dank. Mensch, Thomas, ich könnte noch 2 Stunden mit dir reden. dieses Format sieht eigentlich maximal eine Stunde vor. Jetzt sind wir vielen lieben Dank für deine Weisheiten. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist, du gehst auf die Straße und predigst. Ich finde das unfassbar spannend. Lass uns das, wenn du willst, mal nachholen in noch einer Folge, dass wir noch mal tiefer in dein christliches Alltagsleben eintauchen, wenn du möchtest. Können wir das machen?
Gerne.
Würde mich sehr freuen.
David. Ja, absolut. Absolut.
Schön. Und vielen Dank für das tolle Gebet und das tolle
Gespräch. Sehr gerne. Danke dir, dass du das Format aufgesetzt hast. Ja, ich finde das eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich hoffe wirklich, und das ist mein Gebet ja auch vorher gewesen, dass es Menschen zum Gewinn wird, ja, dass sie aufmerksam werden auf Dinge, die, ich sage jetzt mal, zwischen Himmel und Erde sind, ja, und die es wert sind, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt und ich hoffe natürlich, dass viele auch tatsächlich sich mit der Person Jesus Christus auseinandersetzen werden und im besten Fall auch dann zu ihm finden. Ja. Das ist mein Wunsch. Aber dir viel Segen, David. Alles Gute.
Danke.
Wir bleiben in Verbindung und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ein gutes und gesegnetes Wochenende.
Ich dir auch. Vielen Dank.
Ja.
Ciao, ciao.
Danke dir. Tschüss, David. Ciao.